Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Sonderausgabe des Crossfade Podcasts quasi. Bei mir ist wieder Daniel.
Hallo, hi, hallo Clemens.
Heute auch wieder vor Ort. Das hier ist quasi meine Urlaubsfolge. Ich befinde mich gerade auf einer großen Roadtrip-Reise durch Deutschland, während ihr das hier hört. Deswegen haben wir jetzt mein Album, was auch schon ein bisschen länger draußen ist, mal zwischengeschoben. Müsst aber trotzdem noch relativ.
So lange ist das noch gar nicht draußen.
Zwei Wochen, glaube ich, oder drei.
Ja, genau.
Ja. Genau, und wir beschäftigen uns heute, was mache ich in Hehl draus, steht ja eh in der Videobeschreibung und im Titel und so weiter. Wir reden über Treppenhaus von Apache 207.
Ja, Clemens, ja. Wann hast du das erste Mal von Apache 207 gehört?
Willst du den Spieß umdrehen heute? Ach Mensch.
Spießumdreherei läuft.
Ja, das erste Mal von Apache gehört habe ich tatsächlich hier im Podcast. Und zwar das erste Mal wirklich was von ihm gehört, also den Namen kannte ich da natürlich schon, aber wirklich ein Lied gehört habe ich das erste Mal hier im Podcast, als wir uns mal gegenseitig Songs mitgebracht haben, und zwar neue und alte. Und da hast du mir Apache mit 2 Minuten mitgebracht.
Ah, ja, okay. Genau. Ich hätte mich nicht mehr daran erinnert, aber ja, fand ich cool damals.
Ja, genau. Und das war meine erste Berührung mit Apache. Und ja, danach kam dann irgendwann Roller und dann war und kein Problem und dann konnte man ihn
sowieso nicht mehr überhören. Findest du Roller gut, den Song?
Ist halt wahnsinnig eingängig, aber war halt schon relativ schnell überspielt, so habe ich das Gefühl.
Ja, ich finde, mit dem Song habe ich jetzt ein bisschen, ja, kein Problem, und den finde ich einfach nicht so cool. Ich fand Brot nach Hause zum Beispiel richtig gut. Ja, 2 Minuten war, glaube ich, auch, finde ich auch cool. Also der hat auf jeden Fall viele coole Songs.
Mhm.
Und ist, kann man schon noch sagen, eigentlich auch ein Newcomer, oder?
Definitiv. Also ich glaube, der hat seine ersten Sachen hat er so mit 2018 rausgebracht. Du Hure oder Kleine Hure oder so war der erste Song.
Entschuldigung?
So hieß der halt, das ist ein Zitat. Ja. Und dann kam, glaube ich, 2019 eine EP, Ende 2019 oder so. Und die ganzen großen Hits waren, glaube ich, alle 2019 rum. Also ich würde sagen, der hat jetzt sein Debütalbum rausgebracht. Und,
ja, krass, also für ein Debütalbum ist das mal...
Für ein Debütalbum mit 5 Millionen monatlichen Hörern auf Spotify.
Stand jetzt 211 Millionen Plays auf Roller.
Mhm.
Ja, unglaublich krass.
Das Ding ist Diamant, also das haben noch nicht viele, glaube ich, in Deutschrap geschafft. Also Bowser natürlich, aber sonst.
Ja, speaking of Bowser.
Hat ihn gesigned.
Ja, hast du dir mal, man kommt ja dann immer so ein bisschen in das Stalken rein, wenn man sich mit so einem Thema beschäftigt. Hast du dir mal angeguckt, wer das Album quasi vertreibt?
Ja, also es ist ja 4Music. Also 4Music und Bowser hatten irgendwie so ein Joint Venture, die Plattenfirma von Apache.
Ja, Two Sides.
Genau.
Und da musst du dir bitte mal Lukas Teschner reinziehen. Das ist der Geschäftspartner von Bowser. Der Bowser, ich habe vergessen, wie er mit bürgerlichen Namen heißt. Zieht euch mal Lukas Teschner rein, den Manager von Two Sides oder also einer der beiden GbR-Mitglieder. Das ist eine GbR, die da irgendwo auch hinten unten in Süddeutschland, nahe bei Frankfurt, ihren Sitz hat. Ja, und die beiden Jungs, Bowser und er, ich weiß nicht, wie das läuft. Würde mich mal total interessieren, wie das bei Two Sides Management abläuft. Du hast es gar nicht am Schirm, ne?
Nee.
Die managen neben Bowser noch Loredana. Dann haben sie Shindy jetzt unter Vertrag genommen. Dann haben sie die ganze K&M-Gang. Dann haben sie BHZ.
Gut aufgestellt.
Luke Cry als Producer oder als Künstler. Ich weiß nicht, wie der da einen Vertrag hat. Ist unter Vertrag. Und ich vergesse bestimmt noch ein paar. Und unten haben die, das ist sehr fancy, Two Sides. Check die Website ab. Wenn man da runter scrollt, kommt so ein Counter. Platinum, Diamond, Number One Hits, und dann countet das so kurz hoch. So. Und also Hut ab, also geht schon schnell der Counter noch, aber das muss man erstmal schaffen. Also sie sind auch Diamant mit Bowser, denke ich, gegangen. Jetzt würde der Counter wahrscheinlich...
Ja, was du Liebe nennst und Roller sind.
Und der wäre jetzt wahrscheinlich, also momentan geht die Website nur auf 1, dann müssen sie das umprogrammieren. kostet wahrscheinlich alles, deswegen haben sie es noch nicht gemacht.
Ja,
ja, also Two Sides Management.
Ja, vielleicht müssen sie ihn auch noch geliefert bekommen. Ist ja, glaube ich, auch relativ frisch auf Diamant gegangen.
Und Lukas Teschner, no hate, aber ist echt, ich darf es ja sagen, oder? Der krasseste White Boy, den man sich vorstellen kann. Und der hängt da mit den härtesten deutschen Rapper ab. Da können wir auch unsere Diskussion, die wir immer wieder anschneiden, wie wie Gangster ist Rap eigentlich? Check Lukas Teschner.
Da seht ihr den wahren Macher hinter dem.
Also einer der Macher. Also er ist zumindest immer auch fett auf Fotos mit allen Künstlern. Also es ist kein Scam. Also die Jungs haben es richtig begriffen. Bowser und er scheinen da eine sehr erfolgreiche Firma hochgezogen zu haben.
Und Apache sehr, sehr früh gesigned und damit unter halt garantiert anderem Apache einen sehr, sehr guten Deal gemacht. Einfach einen sehr guten, ja, auch wenn du dir mal die Künstler anguckst, haben sie auch eine gewisse Weitsicht da drin,
wenn die jetzt
die halt unter Vertrag genommen haben auch.
Wenn die jetzt einen 50-50-Cut haben, ne? Ja, lohnt sich, sag ich mal, für beide, ne?
Ja, das hören wir auch auf dem Album. Ich würde sagen, wir springen mal rein, weil so Gangster wie du bist, du musst auch wieder bei deinem Sohn vortanzen heute.
Ich muss wieder vortanzen. Heute haben wir ein Marathonprogramm. Wir nehmen nämlich jetzt den Podcast zu Treppenhaus auf und dann gehe ich nach Hause, esse mit der Familie.
Und danach nehmen wir noch den Austins Podcast auf.
Ja, damit du in Urlaub
und
fahren kannst.
Und den habt ihr zuerst gehört. Also der hier ist dann der zweite Podcast, der rauskommt quasi. Den nehmen wir aber vor dem anderen auf, was zu komischen Futurzeiten führen könnte. Aber ja.
Ja, könnte sein. Damit du mal wieder Content da hochballerst.
Genau, damit mal wieder Content kommt. Und es soll auch wieder irgendwann ein Video kommen. Ich habe mich nur im Editing ein bisschen übernommen, deswegen dauert das wohl noch ein bisschen, bis das kommt.
Worum geht's da?
Um einen weiteren Song von Alligator. Nicht sehr kreativ.
Meinst du, die Leute auf deinem Channel wollen was von Alligator wissen?
Nee, ich glaube nicht. Nee, ich glaube, ich mache einfach komplett an den Zuschauern vorbei.
Ja, mach doch einfach mal irgendwas so.
Ja. Naja, vielleicht fahre ich ja irgendwann auch 28 Liter in einer Tankfüllung weg. Mit meinem Auto wird das nämlich nichts. War nicht gut, ich weiß.
Ja, da lege ich direkt die Kopfhörer ab bei dem Song.
Ja, jetzt nämlich die Frage, was sagst du zu dem Sound, mit dem das Album hier einsteigt?
Also erstmal zu dem Sound, den ich jetzt gerade habe. Ich habe jetzt die Kopfhörer abgenommen. Wir beide sitzen jetzt hier ohne Kopfhörer und es fühlt sich auf jeden Fall extrem ungeschützt an, das Ganze jetzt gerade.
Ja, auf jeden Fall ein bisschen kritisch, aber ich glaube mit Kopfhörer auf die Dauer ist es nämlich recht warm hier drin und
Ja, na gut, wir probieren das mal aus.
Hochsommer, ne?
Also, ich habe mein kluges Notizheft hier ausgepackt, 28 Liter. Ich finde es einen coolen Start.
Mhm.
Sehr gelungen, hohes Level, man merkt direkt, es ist gut produziert. Das Ganze ist produziert von Judy und Young Mesh. Mittlerweile ist Judy, glaube ich, ein richtig angesagter Producer, seit er da vor ein paar Jahren mit Farid Bang und Kollega irgendwas hatte er produziert, glaube ich.
Ja, für JBG3 hatte er hier
viel. Ja, genau, gemacht. Da war sein großer Durchbruch vor ein paar Jahren.
Ave Maria und, so weiter, genau.
Unaufhaltsam, immer
Shirin
weiter
David
nach oben.
Hat er produziert, ja, Summer Jam, Tamam Tamam hat er gemacht, das ist ja auch ein gigantischer Hit gewesen. Casanova, auch Riesenhit, hat er auch gemacht.
Ja.
Genau, also der Typ ist, und auch im Parodien-Game macht er mit, denn er hat auch Zieh den Rucksack aus von Kollega und Farid.
Okay. Produziert. Bei Judy war ich vor ganz, ganz vielen Jahren mal im Kinderzimmer. Da hat er damals, haben wir einen Part für Manuelsen bei ihm aufgenommen. Da sind wir nach Mülheim, Essen, Mülheim. Wie heißt das? Naja, egal. Also
keine
nicht
Ahnung.
Das Mülheim in Köln, sondern das andere leider. Und da waren wir auf jeden Fall bei Judy und was er drauf hatte, war damals schon so geile Scott-Storch-Melodien auf dem Keyboard spielen. Ja, also super, super cool. Wir waren bei 28 Liter. Das Master hat gemacht King Size.
Ja, King Size. Aber das ist sehr lustig auf diesem Album, denn der Mastering-Artist, der wechselt quasi bei jedem Song.
Aber King Size wird öfter mal auftauchen.
Ja, King Size ist öfters da. Lex Barkey ist natürlich auch wieder dabei.
Ja.
Wer hätte damit gerechnet? Und Leute, von denen ich halt noch nicht gehört hatte. Aber sehr interessant.
Also Judy, Young Mesh, Producer, Master King Size. Also schon mal auf jeden Fall Who is Who, der Deutschrap-Producer.
Das ist sehr lustig, ich gucke mir das jetzt bei jedem Song immer an, bei Genius, seitdem wir immer drüber reden, wer das Mixing gemacht hat. So
ist. Ja, ist ja auch interessant. Hier hat es Judy gemacht selber, glaube ich, steht bei Genius.
Und das Mastering natürlich. Mastering
das Mastering hat dann King Size gemacht. Nee, ja, Mix Judy. Und trappiges Piano, kommt dann so ein Afro-Trap-Vibe. Also mich erinnert das ganz hart an Palmen aus Plastik. Wie geht's dir da?
Ja,
Also nicht so schlimm, es ist nicht geklaut oder sowas, es ist so dieser Vibe.
Ja, so ein Afro-Trap-Vibe, so ein bisschen,
genau,
aber sehr viel ruhiger, weil er nicht richtig auf den Punkt rappt darüber, sondern halt mehr singt.
Genau, das ist sowieso dadurch immer ein bisschen anders, aber was mir dann aufgefallen ist, der Groove stampft einfach so durch, four on the floor. Also es ist auf jeden Fall nicht dieser Afro-Trap-Groove drunter, den man sich aber gut zu dem Sample, glaube ich, auch vorstellen könnte. Mhm. In der Bridge kommt dieser Pachanga-Afro-Trap-Drum-Groove dann später. Ja, also ich bin jetzt schon so drin in Apache, nachdem man das gehört hat. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll jetzt genau. Also es ist schon die ganze Zeit was eigenes Apache, finde ich.
Auf jeden Fall. Total eigener Sound. Ich bin da auch sehr überrascht. Also ich glaube aber, das ist auch so ein Ding, was halt auch niemand so richtig nachmachen kann. Weil es halt einfach so seine Stimme benötigt und seinen Vibe, den kriegt, glaube ich, so auch einfach niemand rüber. Sehr, sehr individueller Style auf jeden Fall.
Also da ist sehr individuell, das, und es funktioniert trotzdem irgendwie total für die Masse. Die Kopfstimme, die er da immer wieder macht, finde ich super cool. Wenn er in die Kopfstimme wechselt, ist das cool bei ihm. Ich feiere zum Beispiel, dass er die Adlibs pfeift. Im ersten Song pfeift er die Adlibs. Wie geil ist das, wenn du einen internationalen Hit haben willst, dann pfeife.
Ja, aber er meinte ja auch, pfeift drauf und darauf pfeift er dann. Das finde ich sehr schön. Ja, ich kann auch gern mal direkt in die textliche Analyse gehen, weil ich habe mich bei dem Album natürlich mehr auf die lyrischen Ebenen konzentriert.
Kurz abzuschließen wollte ich nur sagen, Produktion ist auf jeden Fall super cool. Okay, ich finde alles interessant gemacht, sehr gute Produktion da von Judy und Young Mesh. Und dann ist ja eigentlich unsere Gedanken sind frei, ja? Hoffmann von Fallersleben. Mhm. Und wie heißt der andere? Richter?
Boah, nee, ja. Da kannst du mir nicht...
Hoffmann von Fallersleben und Ernst Richter oder sowas waren das, glaube ich, die Gedanken.
Dieses Lied irgendwie, das ist sehr schlimm, deshalb habe ich früher als Kind halt immer oft gehört. Weil das, glaube ich, auch auf dieser Nena-CD, die wir beim vorletzten Podcast besprochen haben. Ich habe ja mal erzählt, im vorletzten Podcast, beim Kitsch Creek Podcast, habe ich ja erzählt, dass wir eine Nena-CD zu Hause hatten, wo sie Kinderlieder singt. Und da war auch Die Gedanken sind frei drauf. Deswegen habe ich das als Kind sehr viel gehört. Und dann war es irgendwann GMX-Werbung. Werbung für GMX, die Mail.
Wenn es GMX-Werbung ist, merkst du, es ist nicht mehr cool.
Ja, das ist, naja, aber Apache macht es jetzt wieder cool, das finde ich schön. Aber wir kommen nochmal zu einem anderen Kinderlied, das er mit eingespielt hat, weil das auch erwähnt wird im Text, das ist dann natürlich cooler. Genau, ich finde sehr schön die Hook auch, wie du gesagt hast. Ich sag nur eins, nehmt uns nicht ernst, haltet uns klein, schlagt uns, was ist denn schon dabei, legt uns Ketten an, obendrein, unsere Gedanken sind frei. Genau, finde ich irgendwie sehr schön getextet, so zeigt auch wieder eins seiner absoluten Leitmotive, zu denen ich gleich kommen werde, raus. Er ist halt einfach einer, der aus einem Viertel kommt, aus einem Block kommt, aus Ludwigshafen, wo es den Leuten nicht gut ging und wo es ihm im Besonderen halt auch nicht gut ging und wo er dann einfach so ein bisschen auch den Frust dieser nicht abgeholten Menschen hier sehr schön zusammenfasst. Darf einfach.
Darf ich nochmal einen Einwurf kurz machen?
Ja, sicher.
They don't care about us. Wie nah würdest du jetzt Michael Jackson und das hier zusammenbringen können?
Ich habe jetzt den Originaltext. Ja. Gute Assoziation, ja.
Also ich würde sagen, da hat auf jeden Fall einer drüber nachgedacht, inspiriert, als er den Song geschrieben hat. Hat er, ja. Wie das von, wie heißt der von Michael Jackson? Ne, nicht Beat It. They Don't Care About Us. Ja. Den meinte ich, ja. Sorry, ich hatte gerade einen Aussetzer. They Don't Care About Us. Also, ja.
Ja.
Würde ich mal die Aussage und sogar einige, so die Art ist irgendwie gleich. Trotz Hoffmann von Fallersleben Zitat, also er benutzt nicht They Don't Care About Us.
Das Motiv ist auf jeden Fall das gleiche. Mhm. Und wo wir bei Motiven sind, ich habe aus diesem Album quasi drei Leitmotive ableiten können, die hier alle drei auch in der Einleitung vorkommen, was soweit ziemlich gut ist, wenn ein Intro halt das Album so ein bisschen auch, ja, einleitet halt und einfach mal sagt, darum geht's hier heute. Und das kommt auch alles im Intro vor. Und zwar haben wir Leitmotiv 1. Rauch eine Fluppe auf Terrasse. Sie fickt dabei meinen Kopf. Sie redet ihren Ex schlecht. Der ist doch ganz gut. Okay. Ich rede ihn wieder gut.
Wieder gut. So, geil. Ja,
damit sie sich nicht mehr meldet. Ja, nimm's nicht persönlich. Hab eine Frau geliebt. Doch auch das hatte ein Ende. Anfang 20, Herz erfroren. Woher die Kälte? Und
ich feiere das. Ohne Scheiß. Ey, schreib dir das selber gut.
Ja, wirklich, also die Texte, das fand ich total überraschend, damit habe ich nämlich nicht gerechnet. Ich finde es ein bisschen schwer, durch seinen Singsang den manchmal aufs Wort zu folgen.
Boah, ich feiere das, dass bei denen das gar nicht peinlich kommt. Irgendwie ist das krass, deutsche Sprache oder Musik mit deutscher Sprache hat so krass, muss man ja einfach sagen, also egal wie man sie mal haten kann, Bowser und Co. und die ganzen Jungs, aber die haben schon irgendwie, das ist nicht mehr peinlich.
Ja.
Der redet auch eine relativ harte Sprache und es ist aber nicht dieses Zuhälterdeutsch aus den 80er Jahren, was du noch so aus alten Pornos oder so, also ne, was man vielleicht noch so kennen könnte, so, sondern der redet so ein modern cooles Deutsch, so, wo man sich nicht so schämt. Es sind schon viele Anglizismen auch dabei, ne?
Ja, geht sogar, aber eben, ne? Finde ich, hält sich noch in Grenzen. Ich meine, da hatten wir bei Haiti noch andere Werte.
Oh ja, das war natürlich, oder...
Aber ja, also auf jeden Fall, man merkt hier, wie gesagt, erstes Leitmotiv, er hatte mal eine große Liebe, die ist scheinbar verflossen und jetzt hat er nur noch Kälte und der Fame macht das nicht besser. Wo wir auch schon beim Leitmotiv 2 sind, Viertel Mio, werbe Deals, derbe Mies, ernte Kies, aber Mama klopft abends immer noch an mein Kinderzimmer. Und da haben wir halt das zweite Leitmotiv, er ist halt wahnsinnig erfolgreich, hat viel Geld, aber er will sich gleichzeitig noch bodenständig zeigen und gleichzeitig versucht er seine Moral so gesehen, heißt Familie zuerst und gleichzeitig genau, aber
es,
auch
es ist immer gut die Mama zu ehren.
Aber gleichzeitig auch noch, dass ja, dass er eigentlich diesen Konsum so nicht annehmen will, sondern mit dem Geld lieber jetzt was schaffen will, weil er ja von ganz unten kommt. Das ist das zweite Leitmotiv auf dem Album, was ihm scheinbar sehr wichtig ist. Und das dritte Leitmotiv des Albums ist, egal ob du mich einen Rapper nennst, du pick, darauf pfeife ich. Und dann pfeift er eben das Adlib, verstehst du? Weil er pfeift,
ja, genau,
das finde ich schon sehr lustig. Auf jeden Fall da, ja, sehen wir, das dritte ist, er fühlt sich teilweise in der Szene einfach als Rapper nicht ernst genommen, aber er hat ein ganz gutes Argument, weil man kann ja mal auf seine Streaming-Zahlen gucken, mal gucken, ob ihn irgendwer ficken könnte aus dem Rap, so, und dann ist es ja halt auch scheißegal, ob jetzt irgendein Heini sagt, rappt er oder nicht.
Das ist übertrieben krasses Niveau für Deutschland, so, also.
5 Millionen monatliche Spotify-Hörer, ich weiß nicht, wer sonst sowas hat.
Ja, wie oft in Deutschland leben 82, 83 Millionen Menschen? Und wenn ein Song von dem 211 Millionen mal angespielt wurde.
Ja, oder halt die Zahl, 5 Millionen Menschen jeden Monat hören in seine Mucke rein. Jetzt hat er natürlich gerade released, das wird auch wieder ein bisschen runtergehen. Trotzdem, 5 Millionen Menschen.
Ja, bei 80, na, sagen wir mal 150 Millionen Deutschsprachigen oder naja, so viel werden es nicht sein. 100.
Ja, aber es sind bestimmt so, also es sind dann halt so über 5% der Deutschen, die sich das halt
geben müssen.
Jeden Monat hören. Das ist crazy.
Das ist crazy, ja.
Also von daher, der Erfolg gibt ihm recht, genau. Das ist eigentlich das, was als drittes Leitmotiv auf diesem Album so vorkommt. Und das ist so die Hauptthemen des Albums, die ich so rausgelesen habe. Die werden wir in den meisten Songs auch wieder hören.
Ja, stimmt.
Ja, dann fand ich noch sehr schön, mein SL war ein Schnapper, 40.000 bar bezahlt, doch der Hurensohn schluckt 28 Liter. Wo wir bei Total Cost of Ownership von Autos sind, ne? Muss Spritpreise mitbedenken, liebe Kinder. Wenn ihr ein Auto kauft, immer mitbedenken, wie viel verbraucht der und wie viel kostet das jeden Monat.
Wer kauft denn noch Autos?
Ja, SL 40.000 war ein Schnapper, ne? War bezahlt. Macht ja. Man so.
Ja. Wir werden ja später noch den Song hören, ihr könnt uns nicht verstehen.
Ja.
Genauso komme ich wahrscheinlich jetzt drüber. Nein, holt euch lieber was Verbraucharmes oder lasst euch ein gutes Elektroauto leasen und kauft die mal Immobilien und legt ein Goldzertifikat da an.
Falls ihr dazu mehr Tipps haben wollt, hört beim Haftbefehl-Podcast rein. Ich glaube, da haben wir ziemlich ausführlich darüber geredet, wie man Geld anlegt.
Ja, haben wir ja.
Ja, ich würde sagen, wir gehen mal zum nächsten Song. Sie ruft.
Hättest du jetzt aber auch noch sagen können, der nächste Song ruft, ne?
Ja, hätte ich machen können. Hätt's hab ich aber können. Nicht. Fühlst du den Vibe?
Ja. Ja, ich kann es nicht anders sagen. So, das ist zwar ein bisschen peinlich, sowas laut zu pumpen abends beim Rumfahren in seinem Elektrosmart, aber... ja, wieso nicht? Also ich find's ganz geil. Du hast den Text vor dir.
Jo.
Das mit der Nase? Nee, das mit dem Blut ist nicht meins. Das Blut ist nicht meins.
Nein, das Blut auf meinem Shirt ist nicht meins.
Ja, ist schon gut. Mhm. Das ist schon einfach, es ist so dieser, der hat schon so eine Gabe, so sag ich mal, so alltägliche Umgangssachen oder sowas sehr gut bildlich darzustellen. So, das ist eine ganz komplexe Situation, die ja einfach nur mit das Blut auf dem Shirt ist nicht meins. Das ist eine, weißt du, das ist so, ist jetzt auch nichts Hochtrabendes, aber ja, man hat direkt so eine große Assoziationskette, kriegt da ganz gut hin, so Bilder zu erzeugen.
Ja.
Ja, feiere ich natürlich solche Aussagen. Ist aber nicht ganz mein Style, muss ich sagen. Mhm. Gemacht ist Master Lex Barkey, Suena und Lucry.
Genau.
Lucry, der auch bei MM Two Sides Mastering, nein. Management, Two Sides Management. Warum sage ich die ganze Zeit Mastering? Weil Lex Barkey es Mastering gemacht hat, sage ich wahrscheinlich Mastering. Unter Vertrag ist. Ist so Deutsch-Pop, R&B, was ist das? Mit Four on the Floor, etwas poppig, sehr poppige Five-Melodie, sehr Pop gemacht. Ich mag seinen Gesangsswitch in der Bridge, wenn er dann so mit voller Energie singt, das kann er dann auch gut. Die Straße, sie ruft, finde ich auf jeden Fall. Ja, ist ja schon auch so ein bisschen filmmäßig schon wieder. Kannst du ja unter einer Serie drunter hauen oder sowas, wenn das irgendwo lang fährt oder sowas, ne? Finde ich irgendwie cool gemacht. Piano, Strings und Flute. Kick läuft einfach wieder four on the floor.
Und er pfeift auch wieder.
Und er pfeift wieder. Und diesmal richtig. Ja, willst du einen Hit haben, musst du pfeifen. Also, ja, zweite four on the floor Track. Danach kommt, glaube ich, noch einer. Und dann kann man das Album, vielleicht können wir nachher nochmal drüber reden. Du erinnerst mich mit dran.
Dass man so einordnen kann.
Das kann man so ein bisschen in Grooves einordnen, finde ich.
Hätte ich jetzt auch gesagt. Es wird irgendwie auch ein bisschen schneller und hektischer hinten raus. Wir sind gerade noch sehr, sehr ruhig, habe ich das Gefühl.
Ja, aber schon so Abtempo, ne?
Ja, das bleibt ja auch. Es ist ja auch, ist ja jetzt auch kein Geheimnis, dass seine Musik auch relativ inspiriert ist von der Musik der 80er Jahre, also sein gesamter Style auch. Und ja, man hört
was sagt ihr denn die Straße?
Anspielungen schon auch. Ja, es war jetzt nicht so mein Sound, weißt du? Also ich habe den nicht so ganz fühlen können. Das war mir alles ein bisschen zu weich, zu ruhig.
Jetzt gerade, als wir es angespielt haben.
Eher so ein Schlaflied hatte ich eher das Gefühl.
Ja, das war jetzt hier gerade so in so einer gechillten Stimmung im Hintergrund, lief das gerade ganz gut hier durch. Da gefiel es mir jetzt gerade besser als beim alleinigen Durchhören. So. War das eine Single?
Die Sie ruft? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das war keine Single. Ich habe mich damit jetzt nicht so krass auseinandergesetzt. Wobei ich sagen muss, die Videos sind schon, die sind schon echt gut. Also der gibt sich wirklich Mühe mit Videos. Er hat einfach krasse Ideen, krasse Bilder und vor allem eine krasse Produktion halt auch. So, die waren schon ganz cool, bevor er überhaupt gesigned wurde und jetzt stecken die richtig Geld in die Videos.
Okay,
krass. Also die sind wirklich sehr, sehr cool.
Also von wegen, man braucht keine Videos, ja?
Ja.
Also wenn man richtig durchziehen will, dann...
Also bei Apache hat es definitiv geholfen, den Charakter zu bilden. So, ich meine, das waren ja die ersten Memes, die dann so rauskamen, wie er dann auf den Rollschuhen da im Video rumgefahren ist und
sowas.
Stimmt,
ja, die haben ja Memes mit ihm gemacht am Anfang, ne?
Und ich glaube
halt... Richtig konstruiert auch vielleicht das Ganze, sage ich mal vorsichtig, ne?
Also er selber meint ja, er wird nicht platziert. Das hat er, glaube ich, im Intro gesagt. Er selber meint ja, ich stehe hier, aber ich werde nicht platziert.
Ja, aber irgendwas muss ja Lukas Teschner für seine 50% Label-Cut und...
Ja, aber die meisten Sachen kamen, also die ersten großen Sachen kamen ja schon weit bevor er überhaupt gesigned wurde in der Nähe.
Ich glaube ja, die Wahrheit ist ja immer so, dass so Diamanten gesucht werden. Und dann werden die in so einen Veredelungsprozess reingedrückt. Mhm. Wenn man einen Diamant hat, dann kannst du denen die richtige Fassung geben, den Goldrand bauen und alles drumherum machen. Jo. Wenn du da einfach Schrott hinlegst, dann hilft die ganze Fassung nichts. Wenn du aber diesen einen Diamanten dir rausziehst und dann mit dem anfängst zu überlegen, ey, lass mal beim nächsten Fotoshooting drauf achten. Achtet mal alle drauf, wir müssen mal ein Meme finden. Und dann ist das Team von Apache mit dran, das Meme zu suchen. Dann ist das Team vom Label mit dran zu suchen, weil die das vielleicht auch auf Prio setzen, das Projekt. Ne? Ich denke, an so einem Thema wie Apache haben sie vielleicht sogar aktiv gearbeitet dann. Ne?
Ja, durchaus, aber
es wirkt bei organisch von außen.
Also bei ihm wirkt halt auch der Inhalt der Musik und was er so schreibt und was er so singt, wirkt alles für mich relativ, ja, sehr, sehr ehrlich und auch sehr authentisch, so gesehen.
Wenn jetzt rauskommt, Bowser schreibt die Hälfte?
Das wäre weird. So, das wäre so Mucke, wo es mich halt dann stören würde, deutlich, wenn das ein anderer geschrieben hätte, weil dann wird ja die Persona weg sein. So, weil es ist
aber
ja schon sehr persönlich alles, was er immer erzählt.
Boss, dass das.
Was ist denn Kollege für eine Persona? Da ist ja keine
jetzt
Ehrlichkeit
ist grundsätzlich
drin.
Jetzt auch.
Ja, okay, ja nee, ich meinte einfach gleich, mit Texten.
Okay,
ich meinte in den Texten halt einfach. Wenn du mal hier immer zwischen die Zeilen hörst, das ist ja alles auch schon sehr reflektiert.
Ich
also jetzt
ins
gerade
iPhone,
noch nicht.
Was ich lebe, kommt ja nachher noch.
Ja, genau. Also, das, ja, vor allem ist es halt auch alles reflektiert.
Geschrieben von Bowser.
Und wenn das jetzt geschrieben von Bowser wäre, dann
weiß
würde
nicht,
das.
Also, ich habe ja nur.
Konzept Apache. Okay. Ja. Apache für mich nicht mehr auf.
Dieser Apache. Nimm mal den DSer raus.
Wird halt für mich einfach nicht mehr aufgehen.
Ja, ja, ich verstehe. Ich wollte ja nur grundsätzlich, also ich habe da keine näheren Informationen, ich glaube nicht, aber.
Aber ja, sie haben es hingekriegt, er ist Fame.
Oh!
Damit beschäftige ich den nächsten Song. Wir hören rein.
Ja, muss ich zugeben, finde ich nice.
Ja, muss ich auch sagen.
Nice.
Es hat mich selber überrascht, wie viel ich dann doch in diesem Album fühlen konnte. Und Fame, geiler Song so irgendwie, die Hook. Zieht
also
richtig gut
er
durch.
Er verarbeitet sein Star-Sein richtig krass gut in der Hook.
Absolut.
Ich mag ja so kleine Sachen abends zu bricht, mal so eine Nase, so Lappaliensätze zwischendurch. Ich habe begriffen, dass Papa nicht nach Hause kommt nach 25 Jahren.
Ja, mit 22 habe ich begriffen, dass Papa war nicht eben Kippen holen.
Ja.
Ist auch sehr cool, wie er das so lapidar her sagt. Und aber auch gleichzeitig auch wieder seine Kindheit mit rein, nach dem Motto so alleinerziehende Mutter. Vater einfach weg, wahrscheinlich kein Unterhalt.
Und
so. Auch
da wieder ein ganz klares Bild. Du weißt direkt alles. Papa, Kippen holen, weg. So,
ja.
Du hast 1000 Assoziationsketten,
absolut,
die er dir gibt. Du kannst
es
sofort
Witz,
einordnen.
Aber es ist halt gleichzeitig ein Bild, mit dem jeder was anfangen kann.
Produziert von Suena und Lucrey wieder, gleichen wie vorher. Diesmal aber von Gökhan Güler, das Master. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig ausgesprochen. Ich denke. Also ich glaube, der hat hier Umfeld, Alles oder Nichts Records macht er Sachen. Ich glaube, der hat hier mit
wirklich?
Mero oder sowas. Da aus der Ecke kommt das. Also
der wird ja vom Sound her auch in die
was.
Richtung gehen dann.
Kann gut sein, ja. Ja, ja, stimmt. Ja.
Also würde Sinn ergeben, dass die sich halt dann darüber eventuell über die Connection halt kennen.
Ja, weil sie das, ja, macht Sinn, ja.
Also der Text, den finde ich halt auch interessant. Eine Line wirst du hart gefeiert haben. Sie zahlen den Benz von ihrem Vorschuss, ich zahle den Benz von meinen Einnahmen.
Ja, ich gab aber noch einen geileren.
Noch einen geileren?
Noch einen geileren. Der ist aber auch sehr gut, das stimmt. Verpiss dich aus meiner Release-Woche.
Ja, da wollte ich später noch drauf kommen, okay. Weil das ist in einem Zusammenhang sehr, sehr cool.
Du spielst Kneipen, ich spiele Shows oder irgendwas.
Ja, genau, ich verkaufe die Tour in 10 Minuten aus.
Ja.
So, ja, genau. Nee, zahlen Benz vom Vorschuss, er zahlt ihn von den Einnahmen. Das finde ich so geil, weil er liefert, ne? Er hat halt schon geliefert.
Er hat halt Einnahmen, ne?
Ja.
Ja, klar.
Und das ist schon stark. Und dann, ja, in der Hook haben wir ja, wenn die ersten Strahlen morgens durch dein Fenster schießen und deine Nase kitzeln, musst du halb im Schlaf noch niesen. Das ist 1:1 übernommen oder fast 1:1 übernommen aus einem Kinderlied. Ja, vielleicht hast du das mit deinem Kind ja mal.
Ich hab's gehört. Irgendwo gehört. Nee, das kenne ich nicht.
Das war ein Lied, was ich selber nicht kannte, aber okay, keine Ahnung. Auf jeden Fall,
nice.
Er hat auf Insta damals, als dieser Song.
Kinderlied in Ghetto-Kontext bringen, also
ja,
wie viel nicer
mal.
Kann man es.
Da ist nämlich noch ein größeres Ding hinter, was ich jetzt rausgefunden habe. Und zwar hat er das wohl als Snippet auf Insta gestellt, wo halt dieses Kinderlied drin war. Und natürlich haben relativ schnell irgendwelche Leute rausgefunden, so, yo, das kommt aus diesem Kinderlied und hier, der bitet ja nur und Deutschrap fresher denn je und sowas in die Richtung. Und dann haut er halt einfach in dem Lied die Line dahinter raus. Doch auch, wenn ich mal ein Kinderlied droppe, verpiss dich aus meiner Release und dann weggecuttet, wie wenn man sagt, so, ich bring dich um, sondern so, einfach. Schon stark. Das ist schon stark, wenn er einfach so diesen Backlash mitnimmt. Dann merkst du halt schon, da ist ein gutes Management oder er hat selber einfach Ahnung davon, wie man das macht. Macht die große Diskussion
whatever,
auf, bringt zwei Tage später den Song raus und disst einfach alle Hater weg. Und das ist halt schon beeindruckend.
Ja, total cool. Also da hat, glaube ich, jemand mit drüber nachgedacht. Oder es ist halt einfach, ne, naja gut, wer weiß, Zufall oder nachgedacht.
Man kann es halt, man kann halt spekulieren.
Am Ende läuft's.
So. Aber wenn wir jetzt einfach mal die Künstlerpersona Apache so als Persona nehmen, dann krasser Move.
Ja, krasser Move. Also ich finde, ein Kinderlied mit Ghetto zu verbinden, geil. Das macht es noch unheimlicher, das Ganze.
Ich frage mich, ob seine Mutter wirklich über Nacht Millionärin wurde. Meinst du, man kann mit so kurzer Zeit ohne Album schon Millionär mit Mucke geworden sein? Ohne eigene Tour und so?
Ja, Vorschuss, ne?
Ja, er meinte, er zahlte von seinen Einnahmen.
Ja, wahrscheinlich hat er den Vorschuss versteuert und dann sind es ja Einnahmen, so gesehen, gesetzlich. Was sind denn schon Einnahmen? Einnahmen sind ja, sage ich ja jetzt mal in der Theorie, so wie ich das Verständnis habe, sind Einnahmen, ja gut, klar, das, was du einnimmst, aber das, was du nach Steuer eingenommen hast, ne?
Ja, klar.
Also, aber hey, Drums sind total straight weiter, four on the floor. Konzept geht weiterhin four on the floor.
Aber geht jetzt mehr nach vorne.
80s Toms und 80s Vibes auch ganz hart. Besser gemischt als die Songs davor, fand ich das. Wenn man mal so hin und her skippt, merkt man, der ist viel lauter. Fame war eine Single, ne?
Fame war eine Single, ja.
Ja, irgendwie gut gemacht. Das war, ja, ey, vielleicht ist Gökhan der Mann, ey. Ich weiß es nicht.
Ja.
Hat er, vielleicht
aber
hat
man
er
weiß ja auch gut. Nie, was heutzutage, wie man das heutzutage macht. Wenn das eine Single ist, achten sie vielleicht noch mehr darauf, dass der Sound noch fetter wird, als bei einem einfachen Album-Track. Vielleicht haben sie sich auch
vielleicht
gesagt,
haben sie,
so,
da mehr Zeit,
sie ruft,
oder?
Passte das vielleicht auch für sie einfach vom Style her nicht rein, oder so, ich weiß es nicht. Kann an vielem liegen.
Ja.
Aber der Song geht auf jeden Fall schon mal straighter nach vorne, würde ich sagen. Genau, und wenn man straight nach vorne geht im Auto, dann sitzt neben einem jemand auf dem Beifahrersitz. Produziert von Stickel, da hören wir jetzt nämlich einmal rein. Beifahrersitz, also ja, was sagst du? Sound wieder ein anderer, ne?
Sound ein anderer, ist jetzt auch ein komplett anderer Producer. DJ Stickel, sagt ihr jetzt was?
Stickel.
DJ Stickel.
Nee.
Nicht?
Also nicht wirklich.
Nicht. Das waren die Helden meiner Jugend damals, als sie Bushido produziert haben, wahrscheinlich vor 10 Jahren jetzt. Da haben nämlich DJ Stickel und Chakusa als Beatlefield damals Bushido produziert und waren in Berlin. Dann verschwanden die irgendwie wieder aus dem Bushido-Kreis und dann waren die irgendwie weg. Und jetzt ist Stickel seit ein paar Jahren so wieder richtig krass auf die Karte gekommen mit Young Huren, hat er, glaube ich, viel gemacht. Apache hat er jetzt gemacht, hatte aber noch andere Produktionen. Also bei dem scheint es irgendwie gerade richtig anzulaufen. Der scheint da
und
jetzt
dann auch wieder halt gute Übersicht, wer wird jetzt der nächste Große so und dann in den Sound reingehen.
Ja, irgendwas.
Weil wenn ich mir anhöre, erst Bushido produziert und jetzt Young Huren und Apache, das ist ja schon ein anderer Sound.
Ist ein anderer Sound, klar. Ist ja jetzt auch 10 Jahre her, dass er Bushido produziert hat. Also da hat man sich natürlich weiterentwickelt oder auch einfach ist mit der Zeit wahrscheinlich auch gegangen. Irgendwas hat er noch gemacht, was cool war. Na egal, auf jeden Fall, bei DJ Stickel läuft es und zum ersten Mal hüpft die Kick hier auch ein bisschen.
Mhm.
Nachdem sie jetzt 3 Songs völlig straight daherkam, Four on the Floor, bewegt es sich jetzt. Sehr, sehr cooler Bass, den DJ Stickel da gebaut hat. Super chillig. gefällt mir eigentlich so grundsätzlich.
Casper hat er auch produziert.
Ja, Casper hat er auch produziert.
Also, Langlebe der Tod, Casper hat er produziert.
Okay, ist aber wahrscheinlich schon was her wieder, ne?
Ist 2017 gewesen.
Ja, okay.
16, 17
ja, hat er zwischendurch
auch ein paar Hits. War auf jeden Fall auch ein crazy Song, der, also.
Ja, also sehr erfolgreich, DJ Sticke. Muss man eigentlich auf dem Schirm haben, hatten wir aber noch gar nicht. Wir machen jetzt auch schon ein paar Podcasts und bis jetzt ist er nicht aufgetaucht bei
den
Alben.
Die meisten hier sind noch nicht aufgetaucht. Ich glaube, Lucry, Suena, Mesh und Judy hatten wir alle noch nicht in dem Podcast hier.
Ja, es liegt vielleicht an der Musikauswahl.
Ja, möglich, möglich. Ja.
Eine Mischung aus Love Song, Kaputt, Streit, Beziehungsdrama.
Ja, also oder? Es ist, es ist halt auch mit... Ja, es ist ja wieder das eine Leitmotiv, ne? Also dieses, er hat mal geliebt, jetzt kann er nicht mehr wirklich lieben. Und deswegen sitzt sie zwar auf seinem Beifahrersitz und sie ist da für ihn, aber er kennt ihren Namen nicht.
Ich kenne ihren Namen nicht.
Genau, also es ist halt, er lässt sich nicht auf die Menschen ein, er macht nur kurzfristige Dinge und versucht daraus seinen Genuss zu ziehen, würde ich jetzt so interpretieren.
Ja, okay.
Ja,
den,
ich muss halt leider sagen,
den Song ist abgehakt, Beifahrersitz. Ich finde ihn cool.
Ey, Beifahrersitz, nee, also es ist überhaupt nicht mein Sound. So, keine Ahnung, ich habe den gar nicht gefühlt, den Song. Ich habe das aber mir zwei oder dreimal gehört vor dem Podcast und jedes Mal dachte ich mir so, bei Beifahrersitz, ja, kann man auch skippen. So, keine Ahnung, ich mochte den irgendwie nicht so gerne.
Ja, ist jetzt auch nicht so wichtig. Ich habe auch das Gefühl, dass der ein bisschen...
Es war eine Line drin, die ich cool fand, die war, mach das nicht wegen des Geldes, ich schwöre auf meine AMG-Felgen. Das fand ich lustig, aber...
Der ist auch lustig.
Ja.
Der ist, glaube ich, von DJ Stickle auch gemischt und gemastert, oder? Hast du Genius auf?
Ich habe Genius hier auf, ja. Ich war nur gerade auf der Stickle-Seite. Deswegen muss ich jetzt nochmal schnell gucken. Mastering und Mixing ist beides King Size.
Ach so, King Size. Okay, dann habe ich das vergessen, mir zu notieren. Ja, runde Nummer, finde ich.
Ja, nächste Nummer wird für mich runder, kann ich jetzt schon mal sagen.
Ja, sie sind wahrscheinlich immer noch unterwegs.
Ja, und diesmal hat dann die nächste Nummer, also wir können den Bogen auch so geben. Nächste Nummer ist nämlich auch von King Size gemastert worden. Damit gehen wir weiter. Ja, unterwegs. Wirst du unterwegs sein, wenn Apache seine nächste Tour spielt?
Ja, wahrscheinlich bin ich irgendwo unterwegs, wenn Apache seine nächste Tour spielt.
Reist du ihm hinterher, oder?
Nee, also...
Schade.
Leider nicht.
Schade, schade.
Vielleicht kommt da noch irgendwas, aber
nicht. Das war nämlich auch ganz interessant, denn mit diesem Song hier hat Apache seine Tour verschoben. Das Musikvideo dazu fängt nämlich an mit einem Radio, in dem, was ich nicht verstehe, also ganz ehrlich, die bauen da so einen Produktionsaufwand und dann nehmen die irgendwelche Hannisse, die kein klares Deutsch sprechen können und überhaupt nicht wie Radiomoderatoren klingen da rein. Das ist so ein Radio, wo dann halt so Newsbeiträge sind. So, ja, wegen Corona mussten jetzt irgendwie alle Veranstaltungen über 5000 Leute abgesagt werden. Auch der Mannheimer Rapper Apache ist betroffen. So, das waren halt die Sprüche, aber das klang halt null wie Radiosprecher, weil die alle keine ausgebildeten Sprecher waren. So, kann man sich dann für nicht auf Fiverr ein paar Leute suchen oder so? Oder vielleicht echte Radiomoderatoren ranholen? Mit der Reichweite wird es ja wohl möglich sein. Verstehe ich nicht.
Verstehe ich jetzt auch nicht.
Trettmann hatte damals Cyber Homes hier auf dem Album. Das war sehr viel besser. Naja, aber egal, ist ja nur fürs Video gewesen, ist ja nicht aufs Album gekommen. In dem Video, wie gesagt, da steht er dann in einer Arena und da sieht man dann ganz viele Punkte, die so Handys symbolisieren sollen, die dann alle mitwinken quasi. Und am Ende des Videos gehen die halt weg und dann steht er halt in der leeren SAP-Arena in Mannheim. Und hat dann auch den Bus dabei, wo er dann die 20 durchstreicht und eine 1 dahinter schreibt. Das ist halt auf nächstes Jahr verschoben wurde, die Tour. Und sehr, sehr cooles Bild aus dem Video, auch hier im Cover zu sehen von der Single. Er nimmt nämlich dann ein Seil hinten aus dem Bus und zieht den Bus. Und ich finde das ein saugeiles Bild, weil das halt auch direkt in die Analyse von dem Album mit reinpasst, von dem Song mit reinpasst. Denn das ist ja zum einen dieses, er will es auf jeden Fall durchziehen, diese Tour zu spielen. Aber gleichzeitig ist es auch dieses Bild, er muss den Karren am Laufen halten. So, er zieht diesen Truck wirklich. Weil nur wegen ihm ist dieser Nightliner unterwegs, nur wegen ihm sind die ganzen Leute mit in diesem Nightliner und fahren mit ihm auf Tour und ja, das ist halt hier sein Erfolgsdruck, den er quasi auch wieder spürt und er sagt ja auch, ich bin wieder unterwegs, muss scheinen, sprich, er muss halt dieses Bild von sich wahren, er muss abliefern und das hörst du halt im Song auch mit raus, ich gehe jetzt einfach mal die Textanalyse durch, danach kannst du mir gerne was zum Sound erzählen, weil ich bin ganz kurz so im Flow, hier, dass sein Manager ihn anruft und sagt, er geht auf die 1, er wettet drauf und er braucht Banger und Bretter und so. Das ist dieser Druck, der von außen kommt. Sein Manager braucht Songs, deine Fans brauchen Songs. Er braucht diesen Erfolg, um diese Tour so spielen zu können und um dieses Künstlerleben, was er leben möchte, zu führen. Aber gleichzeitig ist er in diesem Zwiespalt, dass er eigentlich mit seinen Kollegen unterwegs sein will. Er sagt ja auch in diesem Song, er nimmt seine Kollegen mit und so weiter. Weiß nicht, vielleicht hat er irgendwie einen Lichttechniker, der ein alter Kumpel ist von ihm oder sowas dabei. Oder die sind halt einfach so zum Spaß dabei. Ja, er will halt gleichzeitig sich seine Jungs bewahren und seine Gegend bewahren und seine Jugend quasi auch so mit. Muss aber gleichzeitig jetzt scheinen für die Welt und muss diese öffentliche Persona leben und den Karren am Rollen halten. Und damit beschäftigt sich der Song. Und ich finde, das hat er sehr, sehr schön in Audio und in der visuellen Verarbeitung hinbekommen.
Ja, ich finde es super cool. Richtig 80s-Vibe. Also mich hat es an Weekend stark erinnert. An eine Weekend-Produktion. Mhm. Das Ganze produziert wieder von Judy und Young Mesh. Mhm. Master King Size.
Da taucht auch noch Judy und Kyrie.
Kyrie taucht auf. Kyrie. Composer steht bei Genius Kyrie und Judy und Young Mesh Producer.
Mhm.
Ich weiß es nicht, was ist auf jeden Fall die drei irgendwie da zusammen und King Size hat wieder gemastert. Ja, oder? The Weeknd?
Ja, kann das sein. Ich
so einen gewissen Weeknd-Vibe habe ich da sagen. Irgendwie bekommen. Da ist er dann auch nochmal krass. Der hat irgendwie dann 60 Millionen monatliche irgendwo oder, nee, ich weiß es nicht, 30 Millionen, keine Ahnung.
Kumpel hat mir mal erzählt, der war mal bei dem in der Lanxess Arena auf dem Konzert, weil er das Ticket geschenkt bekommen hat, hat er sich sofort rausreden wollen. Aber er meinte halt, das war sehr komisch, weil es wie ein Festival war, da sind irgendwie 4 unbekannte Ami-Rapper vor The Weeknd aufgetreten und die Leute sind auch rumgerannt, wie sie wollten und The Weeknd ist selber erst um 0.30 Uhr auf die Bühne gekommen. Der meinte, das war schon sehr, sehr weird, dass er immer so 4 Vorgruppen-Rapper mitbringt, so damit er so ganz spät erst auf die Bühne kommt und dann hat er wohl auch nur 45 Minuten gespielt oder so und dann war es schon zu Ende. Und dafür haben die Tickets dann 90 Euro gekostet. Das ist dann schon auch anderes Level, wenn du das so leisten kannst.
Was ist denn, wenn man so spät nachts von einem Konzert nach Hause kommt, dass der Himmel schon wieder...
Nee, ich bin noch nicht durch, sorry.
Nein!
Ich wollte zum einen noch darüber reden, dass wir jetzt eine ganz komische Futurform benutzen müssen, weil in dem letzten Podcast werden wir darüber geredet haben, über das Thema. Und zwar, die Tour, weil das hat ja das Austin-Album beschäftigt sich ja sehr mit diesem Tourleben und das tut er hier eben auch auf eine sehr interessante Art und Weise, weil er sich, wie gesagt, mehr auf dieses Ding und deswegen wollte ich noch eine Line zitieren und zwar, sehe die Welt durch einen Spalt, doch sie schreit gerade meinen Namen, bin viel zu weit gegangen, kann jetzt nicht einfach drehen. Sprich, er hat jetzt auch diesen Weg zu weit schon fortgeführt. Er hat jetzt keine Chance mehr, da auch wieder rauszukommen, weil er ist einfach mit seinem gesamten Erscheinungsbild und so weiter einfach auch zu berühmt und auch einfach zu groß und zu wirtschaftlich mächtig, um da jetzt irgendwie noch einen Rückzieher zu machen. Und das ist ja auch ein anderer Druck, mit dem er sich da nochmal beschäftigt.
Mhm.
Und und damit beschäftigt er sich dann auch im nächsten Song.
Ja, okay, krass.
Wie er damit jetzt umgeht, genau. Aber ja, bläulich. Ja, der erste Song, in dem er wirklich rappt, ne?
Der erste Song, wo wirklich Trap auch ist, würde ich sagen, ne?
Ja, er cool. Sagt, ja, Apache bleibt gleich, aber heute nicht.
Ja, ich find's cool. Also super Produktion, bläulich, auch wieder von Judy. Interessante Percussion. Die ganze Rhythmik hat irgendwie eine sehr krasse Ähnlichkeit zu Sicko Mode, würde ich sagen. Also es erinnert einen sehr. Also hier ist jetzt Trap das Beispiel. Eben hatte ich ein bisschen The Weeknd Feelings. Jetzt habe ich so einen sehr Sicko Mode-artigen Trap-Vibe plötzlich bekommen. Ich finde es ein mega Ohrwurm. Also mir ist total peinlich, aber ich bin voll Fan von dem Song, weil der so hart irgendwie im Ohr hängen bleibt.
Also ich muss ehrlich sagen, das ist auch wirklich mein Favorite vom Album.
Stark.
Das ist eine wahnsinnig starke Trap-Produktion. Er geht da halt auch mit so viel Flow-Wechsel und so viel Variation durch. In der Stimme, im Ansatz, wie er das macht. Er rappt zwischendurch, dann singt er wieder ganz anders. Dann wechselt sich der Beat auch mal ein bisschen so ab. Sehr, sehr abwechslungsreiche Nummer. Kommt
die Strophe kommt so ein bisschen freaky rein nach einer Minute.
Ja, und langes so Intro.
Ja, und Outro.
Und Outro. Und trotzdem nur 3:15.
Das ist so krass, ey. Das ist so krass.
Ich finde allgemein Intro, krass. Dieses Album hat, glaube ich, 13 Songs oder so und das dauert 35 Minuten. So, das ist moderner Sound einfach. Das geht ja, das halt krass. Einfach. Das ist alles nicht lang. Aber ja, diesem Song steckt trotzdem wahnsinnig viel drin. Deswegen bist du durch mit der Produktion oder willst du noch
mit der Produktion bin ich.
Ich finde mich sehr interessant, dass auch wieder Judy und Mesh, die zeigen sich so als mit die Hauptproduzenten des Albums.
Die haben Casanova, glaube ich, von Bowser produziert. Und da sind die wahrscheinlich da irgendwie da reingerutscht, ne?
In den Sound auf jeden Fall.
Ja, auch in die Welt-Label Bowser.
Ja, auf jeden Fall hier einen wahnsinnigen Hit gebaut. Hat auch, glaube ich, relativ viel Welle auf YouTube gemacht, als das Video rauskam. Das Video ist auch an sich sehr, sehr cool. Er rennt da die ganze Zeit, das musst du dir mal angucken, in so einem Baby-Strampelrad. also diese komischen Käfige, die man für Babys macht, damit die laufen lernen oder so. In so einem Ding läuft er da durchs Video immer in Windel und seine Mutter zieht ihn dann so lang. Ich weiß nicht, ob es seine echte Mutter ist, aber total geil gemacht. Und da gibt's halt eine Zeile, auf die halt besonders stark visualisiert ist. Käfig nennt
so offiziell.
Was?
Nennt man das offiziell so Käfig?
Ja, aber das hat ja Rollen dran. Das ist ja so eine Laufhilfe für Babys. Die hängen da so. Ist auch egal. Musst du dir einfach angucken. Ja. Auf jeden Fall, an einer Szene, die ist auch sehr, sehr schön inszeniert und er steht dann in Windel am Ende des Tisches. Und zwar ist es 30 km am Arm, während ich Yegi Cola trinke. So lange nachgedacht, soll ich sie kaufen oder nicht. Auch wenn das ganz eigentlich ganz klar gegen meinen Kodex ist, anders verschaffst du dir keinen Respekt bei dieser Oberschicht. Und in dem Video steht er dann dabei am Tisch hinten, trinkt halt seine Yegi Cola und er sitzt an einer großen Tafel mit ganz vielen Leuten im Anzug, die alle Wein trinken. Und also bei der Oberschicht quasi. Mhm. Und man sieht die auch immer so in Zeitlupe lustig lachen und so. Und dann am Ende im Refrain steht er einfach nur mit erhobenem Glas und deren Köpfe sacken alle zur gleichen Sekunde, wenn der Refrain einsetzt, zu Boden. Also so ein typisches Vergiftungsbild. Und er steht dann da so erhaben und die Kamera fährt zurück. Sehr, sehr geil inszeniert.
Okay, krass.
Und das ist halt auch ein geiles Bild einfach, weil er quasi mit dieser Mucke, mit diesem eingängigen Sound und so weiter, sich in die Charts geschlichen hat, so gesehen. Und auch in diesen Erfolg und natürlich auch in diesen Gelderfolg. Aber gleichzeitig halt für sich zum einen das Thema beschäftigt, halt, wie geht er jetzt damit um, weil das ja eigentlich gegen seinen Kodex ist, dieses Geld ausgeben und diese Statussymbole und so weiter. Aber die Oberschicht kann in dem Sinne halt auch quasi die Rap-Szene sein oder die Trap-Szene und so, in der halt immer geflext wird. Und deswegen muss er das halt auch machen, damit er da wieder funktioniert. Das wäre die eine Interpretation. Andere Interpretation ist aber auch, er fährt ja diesen Sound ganz eindeutig, der ihn so erfolgreich macht und der ihn so zugänglich macht für so viele Menschen. Aber was mir auf diesem Album stark auffällt, er hat eigentlich immer irgendeine kritische Nachfrage in seinen Texten. Immer nochmal eine weitere Runde, die er gemacht hat, eine weitere Überlegung, die er sich gemacht hat und ein weiteres Thema, was er quasi immer kritisch andeuten will. Also er hat ja irgendwie nicht so richtig einen Song, zumindest auf diesem Album, wo er halt wirklich einfach nur losflext und einfach sagt, yo, ich bin hier der Krasseste, ich hab Geld, ich hab Fame und das ist alles super cool, so wie es ist. Sondern es kommt immer diese Note dazu, aber das ist scheiße und mir geht's ja so schlecht, weil ich keine Liebe finden kann und ich bin gleichzeitig aber auch noch in dieser Zwietracht drin, soll ich jetzt das Geld ausgeben oder nicht und wie auch immer, er hat immer nochmal diese Schattenseite mit drin, die ja auch eigentlich untypisch ist für diesen Sound und dass er immer wieder diese anderen Sachen...
Du meinst sowas wie reflektiert sein, ja?
Ja, genau.
Ja, ja, ja.
Und das ein ähnliches Thema hatten wir beim Haiti-Album schon und das greift er hier halt auch auf dem Album immer wieder auf, diesen Sound zu machen, aber gleichzeitig Inhalte zu verbreiten. Und so im Backspin-Podcast hierüber haben sie immer von einem trojanischen Pferd gesprochen, dass das quasi ein trojanisches Pferd ist, dass man in diese auf Schützenfeste kommt und in Dorfdissen und so weiter und dann aber trotzdem eine Message rüberbringt.
Trotzdem eine Message da reinfeuert, ja?
Ja, so ein bisschen wie Kendrick mit Swimmingpools damals, das ja auch ein absoluter Partysong geworden ist, der aber sich eigentlich mit Alkoholmissbrauch beschäftigt.
Ja, wird schon, also der ist auf jeden Fall wesentlich kritischer und hat harte Aussagen. Aber, ja.
Ja. Ja, er sagt ja auch zum Beispiel, ein überteuertes Suite, was für eine Frechheit, sollte doch eigentlich gar nicht mit ihr im Bett sein, bring mich nach Haus.
Ja, aber trotzdem klatscht er 28 Zoll an seinen Bands dran, ne?
Ja, genau, das ist diese Ambivalenz, über die er die ganze Zeit redet. Und aber es ist halt nicht wie bei Genetik, was ich damals kritisiert habe, wo es einfach so nebeneinander unkommentiert steht, sondern er spricht ja darüber, dass es für ihn ein Problem ist und dass er diese Frage für sich noch nicht geklärt
hat. Das macht ihn ja jetzt für jemanden wie mich auch sympathisch.
Und wenn
das
jetzt
ernst
auch
meinen würde, alles so klar, wir alle haben ja das Problem, auch dass wir in dieser Welt leben und trotzdem jeder, obwohl ich jetzt sage, ich brauche wenig Luxus, hat jeder seine Luxusgüter, die er irgendwo haben will und seine kleinen Sachen, die er braucht, so, ne? Und das hat er auch. Er selber hat natürlich die ganze Zeit noch diese Geschichte auf seinem Album, dass er jetzt der krasse Star ist, dass er einfach mit so viel Geld gerade klarkommen muss und sowas.
Muss ich halt auch mal klar machen, der Typ ist so alt wie ich.
Ja, so Scarface-Story so ein bisschen so, ne?
Also der ist halt auch eigentlich für so einen Riesenerfolg fast schon zu jung auch.
Ja, gut.
Und das dann so reflektiert, alles mitzunehmen und auch selber zu erkennen, was da so die eigenen Probleme sind, finde ich auch schon sehr stark. Aber man muss halt dazu sagen, es ist jetzt auch kein Vollidiot. Der Typ hat Abi gemacht, der Typ hat danach studiert. Oder zumindest ein Studium angefangen und kommt zwar aus dem Ghetto, ist aber definitiv ein sehr, sehr kluger, junger Mann.
Ja,
So, und ja, finde ich dann schon schön, wenn man dann hört, dass er sich halt selber diese Gedanken macht und selber guckt, wie geht er damit um? Wie kann er mit diesem Fame jetzt umgehen? Wie kann er mit diesem plötzlichen Reichtum umgehen? Weil da sind ja auch schon einige dran kaputt gegangen.
Mhm.
Genau, und deswegen hört er diese Stimmen.
Hm.
Haha. Ja.
Zwei neue Producer im Game.
Genau, Riddler und Goldfinger.
Zumindest 30. In unserem Podcast.
Scheinbar hier. Beides Filmfans.
Goldfinger und Riddler, ja. Mixmaster Lex Barkey.
Genau.
Ja, irgendwie jetzt kommen so meine ersten kritischen Gefühle. Jetzt erzählt er uns auch irgendwie nichts mehr Neues langsam. Jetzt ist jede Gesangslinie auch schon einmal gehört auf dem Album. Ich finde den ganzen Track jetzt, boah, jetzt wird es einfach nur so kurz persönliche Meinung, aber der ganze Track irgendwie gibt mir jetzt nicht viel. Also das ist das erste Mal, wo ich so dachte, boah, ne, jetzt müssen wir mal das Album hier skippen. Vocals klingen manchmal etwas hingerotzt, was ich an sich sehr cool finde. Es klingt immer so wie aus dem Ärmel geschüttelt, aber manchmal denke ich mir halt auch, ja, hättest du vielleicht den, ich weiß es nicht, wie die da arbeiten, so, ob die dann so sagen, es klingt manchmal so, als würde er den ersten Take machen und sagen, fertig, gut, so sitzt.
Mhm.
Keine Ahnung, ich weiß nicht. Also auch das wieder super gemacht.
Eigentlich, das eigentlich ganz cool, abwechslungsreich, weil er zum Beispiel in der ersten Hook singt das ja einfach so einfach. Und in der zweiten Hook gibt es dann so ein komisches Double, wo er es einmal sehr hoch singt und einmal sehr tief und die so gegeneinander gehen, die Gesangslinien, dass es so zweistimmig wird. Und so, also da hat er sich schon was ausgedacht, um diesen Song insgesamt interessanter zu halten. Also die Hooks irgendwie voneinander ab.
Ja, ist gut.
Grenzt.
Es fällt einfach jetzt nach den Singles gerade ein bisschen runter, finde ich.
Ja. Aber das ist jetzt auf jeden Fall das weitere Leitmotiv, was ich ja noch angemerkt hatte, drin. Und zwar geht das jetzt hier gegen die Leute, die kommentieren, die haten, die über ihn reden und ihn schlecht machen. Und ja, der Erfolg gibt ihm halt aber eigentlich recht und die können halt eigentlich schwer was sagen. Und was auch sehr interessant war, war der Anfang des zweiten Parts, und zwar setzt er ein mit: Ey, das ist ja gar nicht wahr, was für eine Scheiße die Zeitungen schreiben, die kennen mich nicht einmal, das regt mich auf und ich suche nach deren Namen, aber Abi sagt, scheiß auf die Leute, heute bist du die Stimme der Straße und sie klingt so wunderschön zum allerersten Mal. Und das ist das, was ich eben meinte, mit dem er kommt mit seinem Sound auf die Schützenfeste, in die Dorfdiscos und so weiter. Und auch bei den älteren Leuten wahrscheinlich noch an, weil ich denke mal so, selbst ich kann so einen Song wahrscheinlich von meiner Mutter hören und sie wird nicht denken, was ist das für eine asoziale Scheiße, die du da hörst.
Kommt auf den Song jetzt an, ne?
Ja, aber ne, weiß das, was ich meine damit. So, es ist halt eine sehr ruhige Mucke, aber er ist halt gleichzeitig die Stimme der Straße, die halt früher noch wie Bushido, Sido oder so geklungen hat. Und jetzt klingt ja, diese stimmt. Stimme plötzlich nach einem Sound, der halt wirklich im Radio läuft, nach einem Sound, der wirklich groß ist, aber trotzdem zieht er diese Inhalte noch mit.
Also man könnte sagen, Apache 207 ist insgesamt ein großes trojanisches Pferd, um da nochmal in
absolut,
den
ja.
Style da von dem Hiphop.de-Podcast oder was es war zu bleiben.
Backspin.
Das Ganze ist so ein trojanisches Pferd, weil es kommen harte Lyrics, wo einfach mal eine Nase gebrochen wird und sowas. So jetzt auch noch leichter, sag ich mal, ich denke mal, der wird gut bei Frauen ankommen und sowas wahrscheinlich. Also zumindest sagt das die ganze Zeit. Müsste man jetzt mal Statistiken auswerten.
Mit seinem Erfolg.
Der Erfolg, du meinst so Gold, Digga.
Ja.
Nein, aber also er ist so ein bisschen das trojanische Pferd für Gangster-Rap, finde ich auch in der Gesellschaft.
Ja, genau. Die Stimme der Straße klingt auf einmal wunderschön und nicht hart und ekelhaft.
Sagt sein Abi.
Genau, und deswegen kommt sie bei der Gesellschaft an. Und das ist halt seine Chance, die er jetzt vielleicht auch darin sieht, das Ganze so ein bisschen, ja, der Gesellschaft zu zeigen, so was da abgeht und was man noch mit beachten muss vielleicht dabei. Genau, finde ich sehr, fand ich eigentlich sehr schön geschrieben und sehr schön beschrieben, aber ist jetzt auch nicht mein absoluter Favorite-Song. Was mir aber aufgefallen ist, ist dieser Typ, das ist so widerlich, der macht nur Ohrwürmer. Es ist wirklich ganz schlimm. Also ich habe dieses Album ja jetzt, ne, ich höre das ja dann auch immer ein bisschen zwischenzeitlich mal. Und jedes Mal, egal bei welchem Song man das Album ausmacht, man hat sofort einen Ohrwurm von dem Song. So. Und das ist, ob man den Song jetzt mag oder nicht, der hat auch Ohrwurmpotenzial und das, ja, das ist schon stark, das einfach bei jedem Song so hinzukriegen.
Ja, das stimmt. Also
und natürlich Mach mir keinen Kopf, das ist Hip-Hop.
Die Songs sind so anders, die sind unterschiedlich produziert, unterschiedlich gemastert und kommen überhaupt nicht aus einem Guss, aber Apache gibt dem Ganzen so einen Zusammenhalt. Das sind unterschiedliche Styles. Ist ja eigentlich das sind ja fast unterschiedliche, sind ja drei, vier unterschiedliche Genres auf der Platte.
Mhm. Naja, ja, und crazy. Apache ist mit seiner Stimme und seiner Art zu singen einfach der Bogen, der alles verbindet. So.
Ja.
Und das ist stark.
Wo wir jetzt wirklich zu einer Nummer kommen, wenn du nicht noch dazu was sagen willst, wo wir jetzt so voll von da aus jetzt so in den Pop-Kosmos abdriften kurz. So.
Können wir gerne machen.
Haus am See von Apache 207 quasi.
Ja.
So ein bisschen ihm, das Gefühl.
Bei ihm heißt es Boot.
Ja, ist auch ein bisschen andere Story, aber es ist genau so ein Song, den sich jetzt auch deine Mutter oder irgendwer anhören würde, wenn es im Radio irgendwo gespielt wird.
Schauen wir mal, wir hören einfach mal rein und dann können wir das
ja
entscheiden.
Ja, ich will nicht zu früh über deine Mutter reden. Ja, also, kurzes Update.
Komischen Drums drin, ne?
Bei Clemens Mutter darf kein Deutschpop gespielt werden.
Korrekt.
Da wird zu Hause weggeschaltet bei Max Giesinger und Co. Genau. Das finde ich cool.
Und das war mal, also das würde ich auch sagen, das hier geht auch schon echt in die Richtung.
Ja, das ist Radiopop, oder? Das ist ein richtiger Popsong mit so einem Afro-Pop-Drum-Loop. Mhm. DJ Stickel is back, I did. Drei Songs hat DJ Stickel auf Apache 207 Album. Das ist jetzt der zweite. Ich glaube, es kommt noch ein dritter gleich. Ja. King Size mastert die Dinger einfach weg, so, kein Problem. Schick mir rüber, ich mach fertig, sagt er. Insgesamt finde ich es natürlich etwas belanglos. Da fand ich Haus am See, was ich eben damit so ansatzweise vergleichen wollte, natürlich deutlich ergreifen. Haus am See war dann schon ein echtes, ist schon krass, Meisterwerk dagegen. Mhm. Aber wunderschöne, seichte Radionummer, irgendwie interessant, modernes Klangbild, Afro-Drum-Loop. Ey, mega geiler, weicher Bass, das scheint auch ein bisschen DJ Stickel-Qualität zu sein, diese weichen Bässe, die er da immer drunter haut unter seine Produktion. Finde ich schon sehr rund. Coole Nummer.
Also mich holt hier der Sound gar nicht ab. Diese komischen Drums, die da im Hintergrund laufen, so wie du meinst, diese Pachangas so ein bisschen.
Ja, das ist so ein Afro-Pop-Loop oder so. Keine Ahnung, wie ich das nennen soll. So African Vibes.
Das ist so gar nicht meins. Ich kann das, also das ist einfach nicht meine Mucke so. Kann ich jetzt nicht ganz so fühlen. Aber ja, war auch eine Single-Auskopplung, hat auch ein Video. Das Video, das ist zwar in super Hochqualität produziert, aber die ganze Zeit so ein Glow drüber, der das Ganze halt wieder wahnsinnig billig wirken lässt. Natürlich auch Absicht, dieser 80s-Vibe wieder mit drin, ein bisschen kaputt machen, tun ja heute alle alles. Von daher, das ist sicherlich gewollt, aber das kann ich halt auch nicht so abhaben. Also ich bin kein Freund von diesem Style, den er jetzt hier fährt. Da mag ich doch so ein komplett modernes und auf neu getrimmtes Bläulicht doch deutlich lieber.
Ja.
Naja, aber es geht hier wieder um das Thema Liebe und Fame.
Ja, hier erschließt er sich natürlich auch so noch einen größeren Kundenkreis mit Boot, ne? Das ist natürlich jetzt so eine richtige poppige Nummer.
Eine poppige Love-Nummer halt auch so ein bisschen, aber halt trotzdem mit einer Melancholie.
Da kommen dann die Mädels zum Konzert, weil sie die Nummer so schön finden.
Möglich, möglich.
Ja, so könnte ich mir jetzt vorstellen. Ich habe da keine statistischen Erhebungen zu, aber das ist so ein Hook, der funktioniert auch. Ich finde das immer so krass. Die meisten Artists bleiben halt in meiner Welt so Männer-Artist, ne? Mhm. Da kommen dann irgendwie 80% Männer auf die Party oder 90%.
Da war ja Motrip ganz krass irgendwie. Der hat ja auch immer nur so Mucke, so etwas härtere Texte und so gehabt. Immer schon ein bisschen intelligent, aber. Und dann hat er plötzlich dieses, wie hieß es hier, mit irgendeiner Frau, mit Jerry zusammen oder wie hieß, weiß ich gerade
nicht. Ah, ich komme nicht drauf.
Bleib so, wie du bist.
Bleib so, wie du bist.
Ja, das war ja auch ein riesen Radio-Hit und so.
Die Mädels
und den
habe
ich auf dem Festival mal gesehen und dann meinte er auch schon so, Jungs, jetzt kommt nichts für euch. Und dann meinte er so, jetzt für die Mädels, ihr steht hier seit 3 Stunden, um das zu sehen, ich weiß, jetzt kommt euer Song. So, ja, Baby, bleib so, wie du bist, so wie du bist.
Bleib so,
das
wie
war
du
ein
bist.
Riesen-Radio-Hit. Geht so in die Richtung, ja, aber hier geht es halt mehr darum, dass er halt durch das Geld so angreifbar wird, weil er nicht mehr so ganz werten kann, wer jetzt noch dabei ist und wer nicht. Und er hat ja schon im ersten Song erzählt, er hatte die große Liebe und die hat er verloren. Jetzt ist das Ding halt, scheinbar war ihr sein Boot damals zu klein, sprich seine, es kann sein Charakter sein, es kann sein Konto sein, es kann alles sein. Ja. Aber ja, in diese Richtung. Und jetzt sagt er, jetzt ist mein Boot aber riesig, weil Fame, selbstbewusst, viel Geld und so weiter. Ja, das ist jetzt halt neu so, aber ich weiß halt nicht, ob ich dich mitnehmen kann, weil ich weiß nicht, ob du mich wirklich noch deswegen willst oder ob das jetzt nicht vergiftet ist. Und das bespricht er in dem Song ja auch wieder.
Ja, klar.
Hier sagt er ja so, Babe, ich komme dich holen, wir segeln auf meinem Boot und dieses Mal raus aufs offene Meer, heißt diesmal richtig durchziehen. Und dann, damals war es ein Nein, meine Segel dir zu klein, doch das alte Boot gibt es nicht mehr. Also es ist gleichzeitig, gibt es das halt nicht mehr und er ist halt ein anderer Mensch so und er weiß halt nicht, ob es jetzt funktionieren könnte oder nicht. Ist auch ein bisschen melancholischer Liebessong so gesehen.
Ja, definitiv. Ja. Eine Radioballade mit Afro-Pop-Loop.
Was aber ein gar nicht trauriger und auch gar nicht mal so wertschätzender Liebessong ist, ist der nächste und zwar Auf und Ab. Ist das Shakira oder sowas? Irgendwie in die Richtung würde ich das einordnen.
Ich weiß es nicht. Wir überlegen gerade hier, woher kennt man die Gesangsmelodie am Anfang des Refrains?
Ja, wenn er in die Hook so reingeht.
Kommt mir total bekannt vor.
Total, absolut. Jetzt, wo du es sagst, definitiv, das ist...
Aber ich komme nicht drauf.
Ich glaube, ich bin
war auf und ab. Ich erzähle mal, das hat Worst Beats produced, Lex Barkey.
Da waren aber noch zwei weitere dabei, und zwar Chameleon und Lovus.
Das mag sein, Worst Beats war hier, glaube ich, nur bei Spotify angezeigt.
Composer ist auch Worst Beats.
Lex Barkey. Mix und Master. Afro-Trap, diesmal voll, der Drumloop wird durchgezogen. Irgendwas triggert diese Gesangsmelodie halt bei mir. Ich mag seine Hooks, aber es ist auch immer das Gleiche, kann ich jetzt hier nur wieder sagen. Jetzt werden die Songs irgendwie ähnlich, das ist simpel. Hier nicht mein Favorite-Song, coole Popmusik, aber irgendwie nicht der stärkste Song am Album, würde ich jetzt mal sagen.
Boah, ich glaube, ich habe gerade das Lied, was du meinst, aber ich habe keine Songzeile, die ich googeln könnte. Ah, ist schwierig. Ich reiß nach, wenn es mir nochmal einfällt. Ich kann das ja jetzt schlecht gerade sehr peinlich in Shazam reinsingen. Ja, egal. Auf jeden Fall, genau. Was wir eigentlich besprechen wollten, war ja auf und ab.
Genau.
Ja, ich bin gerade noch Apache immer 207. In meinem Kopf läuft immer noch, wo das jetzt herkommt. das ist schlimm.
Ja.
Nee,
ich weiß es nicht.
Hat er schlecht gemacht, der Produzent. Hat er schlecht geklaut.
Ist ja die Gesangsmelodie, sag ich mal.
Ist ja auch egal. Ja, genau. Der Textinhalt baut direkt auf dem letzten Song auf, weil die Problematik, die er dort beschrieben hat, die äußert sich in Auf und Ab. Das heißt, er hat sich auch hier eine Gedanken gemacht, wie er die Songs ineinander packt, weil, wie gesagt, es passt sehr gut. Und zwar geht es hier ja um seinen Neuanfang. Er sagt ja auch am Anfang des Songs, hier, ich stoß auf die Bitch, die versprach, egal was, Babe, ich bleibe bei dir. Auf meinem Weg, so viel Leid, so viel Schmerz, so viel Stress, so viel Hass, so viel Gier. Hab mein Herz schon vergraben, die Hoffnung verloren, es ist zu viel passiert. Doch jetzt bin ich voller Zuversicht. Also, es ist quasi seine neue Hoffnung. Allerdings klingt die auch wieder so, auf eine Weise sexistisch natürlich, wenn er halt ihren Tanga und ihren BH und so weiter nur beschreibt und die ganze Zeit so, ja, du tanzt hier so zu meinem Song, also er hat sie entweder im Club oder auf seinem Konzert halt so gesehen, also es ist jetzt wahrscheinlich nicht die nächste große Liebe, sondern es ist eher so, dass, wie er später nennt, Daydate, dass er in der Stadt, in der er jetzt ist, halt gerade durchziehen kann und nicht wirklich wie ein ehrlicher Neuanfang, mit dem er wirklich was anfangen kann, so. Und ja, das ist halt die Thematik, die er schon vorher öfters angegriffen hat und die er hier jetzt ganz deutlich zeigt. Und es geht ihm halt hauptsächlich um Auf und Ab, drauf und drüber. Was er damit jetzt wohl für Körperübung meint.
Ja, stimmt, ja. Interessant, interessant. Da steckt ja doch noch mehr drin, als ich gehört habe.
Ja, auf jeden Fall.
Auf und Ab, ja.
Ja, finde ich sehr spannend. Finde ich so auch ganz schön gemacht. Ist nicht so mein Vibe, dieser Song.
Ein bisschen Albumtracks jetzt gerade hinten raus.
Naja, aber wie gesagt, dieses Oberfläche kommt immer wieder durch. So dieses, kommst du zu mir ins VIP? Vielleicht heute, vielleicht nie.
Ist halt sein Leben gerade, ne? Ja. Muss man ihm lassen. So, das ist im Gegensatz zu den anderen Rappern, lebt er das halt wirklich. Also jetzt gerade wahrscheinlich auch nicht, genauso wenig wie alle anderen. Aber,
Naja gut, er hat gerade released, also.
Ja, aber es gibt halt keine VIPs, weil es keine Konzerte gibt.
Das stimmt wohl. Also das Game kann er jetzt so eins zu eins nicht fortführen. Nee.
Aber ich denke mal, wenn der Apache ruft, werden auch jetzt genug springen.
Ja, aber was halt trotzdem crazy ist, wenn du mal anguckst, wo der jetzt der ersten Tour spielt, der spielt nur Hallen ab 10.000 Leuten.
Ja, klar.
So, das ist schon crazy, wenn du denkst, dass der Typ erst seit 2 Jahren überhaupt auf der Bildfläche ist und seit einem Jahr Shooting. Wirklich Fame. So, und jetzt macht der plötzlich die Lanxess Arena voll. Und das ist halt schon hart. Mit sowas umzugehen ist, glaube ich, echt nicht so einfach.
Ich hatte ein Gefühl, dass das Projekt Bowser aber auch schon sehr schnell ging.
Wie meinst du jetzt? Also, dass Bowser selber sehr schnell abging.
Ja, dass Bowser auch schon sehr schnell
funktioniert hat. War doch deutlich länger schon im Game vorher, oder?
Weiß ich nicht.
Gefühlt, aber kann auch sein, dass ich mich täusche.
Egal, anderer Podcast.
Ja, aber ja, das ist durchaus so, dass er heutzutage wirklich aber der so ist, noch dass schneller. Die Leute super schnell durch die Decke gehen, aber Apache ist halt von 0 auf die 1 gegangen. So, okay, ja, Bowser eigentlich auch, aber trotzdem, also aber Bowser wahrscheinlich,
ist auch schon, glaube ich,
er hat es aber nicht so lange halten können wie Apache. Also
der definitiv. Ist nicht so abgeblaut.
Also er hat halt diesen einen Song, der halt übertrieben war und dann auch so ein paar im Hinterkopf, obwohl Casanova war auf Bowser, oder?
Ja, ja.
Ja, also der hat schon seine Hits, auf jeden Fall.
Schon 2, 3 große Spotify-Hits.
Ja, und jetzt Apache ja auch gesigned, also er verdient ja an Apache mit, von daher wird es ihn, glaube ich, nicht stören, dass Apache ihn jetzt überholt hat.
Das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall würde er sich auch für ihn freuen.
Ja, definitiv. Wohl, wenn ich mir die Views so angucke. Ja, keine Ahnung. Man weiß es nicht, wer jetzt wirklich größer ist.
Beide übertrieben erfolgreich.
Ja.
Übertrieben.
Genau. Aber jetzt hören wir den nächsten Song von Stickle, wo du schon angekündigt hast, dass er nochmal auf vertreten sein wird. Und zwar heißt dieser Song...
Nur ein Schluck.
Nur ein Schluck, genau. Jetzt sind wir in den 80ern, oder?
Wo sind wir jetzt gelandet? Rock-Drums, wird es ein Rock-Album plötzlich? Drums sind in jedem Song wirklich anders. Wir hatten Trap, wir hatten Disco, wir hatten jetzt Rock, wir haben Afrobeat. Boah, krasser Mixtur aus Styles. Mix Master Kingsides
Produktion. Also ich höre hier halt wirklich eine, voll die 80er raus.
Auch ja, so auf jeden Fall ist ein 80s-Vibe. Die Gitarre ist auch richtig 80s.
Absolut.
Da dachte ich eben, das könnte halt, wie gesagt, Mutter für Mutter sein.
Ich habe schon fast so an Saturday Night Fever
denken müssen. Das war wieder so ein vorgriffener Versprecher.
Ja.
Das könnte quasi der Generation der Eltern gefallen.
Sag doch einfach, das könnte sowas sein. Ja, das läuft am Schützenfest.
Deiner Eltern.
Schützenfest.
Nee, das läuft doch nicht am Schützenfest.
Hä, wieso, klar?
Schützenfeste, da läuft
das ist Schützenfest so Wechselzeit. Das ist so, wenn vom 23 Uhr die älteren Leute alle abziehen und nur noch
Leute, die mit Deepish Mode aufgewachsen sind und sowas, die können sich sowas geben.
Nee, ich hätte jetzt gesagt, wie gesagt, das ist so der Übergang. Das ist so Schützenfest, so ab 23 Uhr bis 0 Uhr gehen wahrscheinlich so die, oder Dorf Fest allgemein, gehen ja, die Älteren langsam nach Hause und die Musik
läuft
wird
das
neuer.
Nicht. Also nicht das hier.
Meinst du nicht?
Nee, das hier wäre wirklich fürs
Also der nächste auf jeden Fall, aber...
Ja, bläulich oder sowas, das läuft am Schützenfest.
Nee, das, also das ist ja kein Song, was du den Älteren noch antun kannst. Du musst doch Songs finden,
okay,
die bei den Älteren funktionieren. Also am Schützenfest wird, wenn Rap läuft, wird sowas laufen und dann wird wahrscheinlich eher Fame oder so. Aber ja, trotzdem, Roller auf jeden Fall.
Ja, brumm, brumm.
Aber ja gut, ist ja auch wurscht.
Ja, Roller läuft wahrscheinlich.
Ja, sag du ruhig dein Part zur Produktion wieder.
Da habe ich ja schon alles Mögliche gesagt. Also Mixmaster Kingsides, 80s Rock Vibe, die Gitarren klingen super 80s. Es ist, ich habe diese ganzen verschiedenen Stile, die waren aufgezählt auf dem Album. Das geht nach vorne. DJ Stickle kann produzieren, das kann Pop produzieren. Ne? Also wir hatten eben drüber geredet. Ich weiß nicht, ob das schon on air war, dass er auch Casper und sowas gemacht hat.
Ja.
Ne?
Nee, der Tod war on air, glaube ich.
Ja.
Aber ja, auf jeden
Geiler
Fall.
Bass.
Und aber auch
ist
hier
was
wieder
für Ältere eigentlich, finde
ja,
ich. Da holt
aber auch
der
hier wieder thematisch durchaus tiefgründig. Hier geht es um Freunde aus der Kindheit oder vielleicht sogar seinen wirklichen Bruder. Das weiß ich nicht. Er hat irgendwann mal was von kleinen Schwester erzählt, aber er hält sich auch sehr bedeckt. Er gibt ja auch gar keine Interviews oder sowas, von daher viel rauszufinden war da nicht.
Das ist jetzt wohl der neue Style, ne?
Ist sowieso. Du kannst ja dann selber, also er ist ja selber, bist du jetzt inzwischen Marke, du brauchst ja die Rap-Medien nicht mehr.
Nee, die brauchen dich eigentlich, ne?
Die brauchen dich sowieso. Aber früher war das halt die Möglichkeit, mit den Fans in Kontakt zu treten und heute haben halt alle Insta-Stories. Wenn du was über Apache erfahren willst, gehst du auf seinen Insta-Channel. Und da schreibt er auch immer wieder so persönliche Sachen. Zum Beispiel habe ich jetzt gelesen, hat er auch da so geschrieben unter irgendeine Bildunterschrift, Mama, weißt du noch damals, als du dir 3 Euro beim Nachbarn geliehen hast, damit ich Nutella essen kann und wir vom Supermarkt nach Hause gegangen sind, ich super stolz mit dem Nutella in der Hand und dann ist mir das runtergefallen. Und du hast versucht noch irgendwie mit den Scherben was aufzusammeln, damit dein Sohn Nutella essen kann. Und heute habe ich diesen Wagen, der mich damals so schockiert hat, gekauft. So in die Richtung ging das dann. Mhm. Sowas erzählen die, haben die ja früher eigentlich in Interviews erzählt. Und sowas schreiben die aber heute einfach in die Instagram-Bild-Caption rein.
Ist ja ganz klug, einfach so eine redaktionelle Arbeit auch auf seinen Social-Media-Kanälen zu machen.
Und so kann er zum einen natürlich selber bestimmen, wann er das macht, wie er das macht, in welchem Umfang er das macht, aber vor allen Dingen, er ist halt eine größere Marke so. Schau dir, seine Insta-Follower-Zahlen sind definitiv höher als die von backspinhiphop.de und 16 Bars zusammen wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, ja.
Also die Reichweite brauchst du auch einfach nicht mehr.
Ja, so, ich verstehe, ja.
Du kannst halt ein Interview geben, wenn du Bock drauf hast, mal ein geleitetes Gespräch zu haben. Das kann natürlich, glaube ich, auch echt die Person dann nochmal mehr formen, weil man, glaube ich, bei einem Apache oder
so
dann halt auch mehr
rauskriegt. Natürlich eigentlich nicht.
Aber vom reinen Fame her, also künstlerisch würde es, glaube ich, Sinn ergeben, für einige so Interviews mal zu geben, um den Charakter noch mehr Facetten zu geben.
So FAZ müsste der eigentlich machen.
Ja, oder in der Zeit sowas. Ich glaube, FAZ passt da nicht so gut vom Style her. Also die ganzen großen Enthüll-Videos, Enthüll-Interviews sind eigentlich immer in der Zeit gewesen. Die haben scheinbar sehr gute Interviewer dort. Aber naja, auf jeden Fall, ja, das...
Irgendein Freelancer wird es schon machen,
ja? Irgendwer wird ihn schon mal interviewen können. Naja, aber genau, und da sagt er jetzt halt auch wieder diese, ja, es ist immer die ganze Zeit so ein bisschen so eine Started-from-the-Bottom-Story auch. Started from the bottom, now we're here. So.
Ja, das ist seine Story,
immer,
ne?
Weißt du, früher war halt nichts, heute ist halt alles riesig. Aber er sagt halt gleichzeitig auch, die Welt zu groß, Backstage zu klein, drum kommen Hyänen hier nicht rein, der Kreis bleibt klein, denn nur Gott weiß, Bro, wer ist Freund, wer ist Feind.
Ja, haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gehört auf dem Album,
halt
sage ich mal
gehört,
jetzt.
Aber er bespricht
irgendwann.
Es halt immer wieder in den Songs und das scheint halt so ein bisschen diese...
Das ist ja auch so ein Thema, was Jugendliche interessiert mit ihrem Freundeskreis und wenn sie dann alle 16, 17 sind.
Kontra-K, Loyalität und so.
Ja, und wer kommt in meinen Freundeskreis, wer ist cool, wer ist nicht cool, wer kommt hier, wer
ja,
darf
ich,
hängen,
ich glaube, das
nicht
werden
hängen.
Wir nie verstehen.
Nicht mehr...
Darf ich das Mikro fallen lassen?
Ja, auch geile Nummer. Passt auf jeden Fall zu nur noch einen Schluck von Stickle, ne?
Ja, und da sind wir doch in dem Metier, in dem du dich neben Rap wahrscheinlich so am besten auskennst.
Vielleicht, ja. Also es hat so EDM-Anleihen,
ne? Er hat viel EDM produziert auch.
Ja. Ganz viele schlimme Sachen, aber auch EDM-Sachen.
Willst du Referenzen nennen oder lieber nicht?
Sind das wirklich Referenzen? Also, ja, also wir haben viel Ghost produziert für Sachen für Spinnen und für Kontor.
Ja, genau. Und deswegen würde ich gerne wissen, so in den Sets, in denen ihr da gelaufen habt, da könnte das doch fast auch laufen, oder?
Finde ich nicht. Für mich ist das hier so ein bisschen Lady Gaga-Vibe. 2008, 2009 oder sowas. Also ist cool gemacht, geht auch nach vorne. Diese coolen Toms mit viel Hall da reingehauen. Super cool. Ich mag auch die Hook sehr gerne. Aber es ist für mich jetzt kein richtig guter Dance, auch wenn sie sowas machen. Es ist jetzt keine erstklassige Autoscooter-Musik. Hm. Mix und MacLeod, höchsten Respekt. Wir haben, glaube ich, ein paar Produktionen hier auch schon von denen besprochen.
Ja, Mix war auch bei Tamam Tamam dabei gewesen, auch bei JBG 3 dabei gewesen. JBG 2 hat er sogar schon mitproduziert. Also der Typ ist auch was länger schon im Game.
Was Q-Beats für Amerika-Rap ist, sind die gefühlt hier gerade für Deutschrap so ein bisschen.
Ja, und hier mal ein anderes
Genre. Zwei richtig coole Jungs. Ich glaube auch aus der Ecke der Judy da hinten. Irgendwas haben die da mit dieser Welt zu tun. Ich weiß nicht genau, wie die mitten zueinander sind.
Was ich übrigens cool finde, hier in dem Album fast bei jedem Song der Producer-Tag vorneweg. Das hat man ja in Deutschland auch relativ selten. Also in Amiland ist das ja schon eh groß mit Metro Boomin.
Ja, klar.
Und Murder Beats und so weiter.
Wenn Metro Boomin bekannter als du bist, macht das ja auch direkt Sinn, ne?
Ja, ja, klar. Das ist schon so. Aber wenn dann halt so, und dann kommt dann halt noch immer hier, wie hieß nochmal der andere Große, der auch, Take Heath, hat ja auch so sein und so. Die kommen ja immer da vor. Und werden ja teilweise schon, ich weiß nur, es gibt diesen einen Song von Kanye und Kid Cudi, wie hieß er nochmal? Nicht auf deren gemeinsamen Album, sondern auf dem Album davor, auf Life of Pablo war der drauf. Da gibt's einen Metro Boomin Einspieler, den ja A$AP Rocky eingesungen hat, diesen Young Boomy don't trust keine Ahnung, don't trust you, I'ma shoot you. Dieser,
weiß nicht.
Ich krieg ihn gerade nicht zusammen, sorry Leute. Das ist echt heiß hier drin. Auf jeden Fall, der wurde auf dem Festival-Gig, wo die gespielt haben, auf Coachella, wurde der mehr mitgerappt als der ganze Song. Also die sind auch inzwischen Punchlines, die Dinger.
Ja, klar.
Und hier ballert der hier halt auch vor jeden einzelnen Song vor und das finde ich cool. Ist halt auch so ein bisschen so, dass der Produzent mal so ein bisschen seinen Stempel nochmal reindrückt.
Ja, ist krass, ja, ist cool.
Ja.
Auch hier wieder ein bisschen Systemkritik drin.
Ja, und auch wieder Eigenkritik. So, er rechnet ja auch mit sich selber ab.
Er nimmt sich ein bisschen selber auch hier auf die Schippe oder er sieht sich zumindest reflektiert. Ne?
Ja, er sagt ja auch wieder hier, voll ohne Sinn, aber schau her, wie es glänzt und hier, ich sollte mich was schämen, ihr kennt unser Ziel, aber nicht unseren Weg. Genau. Wo er auch dann sagt, so ja, er selber fühlt sich nicht gut in dieser Welt und er fühlt sich selber ein bisschen aufgeblasen, aber er macht es halt trotzdem, weil man es halt so macht. Und gleichzeitig stehen da aber wahrscheinlich auch so die Manager und A&Rs und so um ihn herum halt auch wieder im Anzug und die kapieren aber halt auch überhaupt nicht, was er meint, was er will und wo er herkommt, weil die halt alle aus, ja, die wahrscheinlich alle von Eltern finanziertes BWL-Studium gemacht haben und halt nicht auf der Straße gelebt haben und Geld beim Nachbarn für Nutella geliehen. So, das ist halt nicht deren Lebensrealität und deswegen verstehen sie ihn nicht. Und gleichzeitig macht er Dick Party mit dem Sound auf jeden Fall. Ja.
Ja.
Fett.
Also ich finde es eine gute Nummer, haut mich aber jetzt nicht um, aber ich bin großer MacLeod und Mix und MacLeod-Fan.
Alles klar, wir gehen zu Matrix.
Also es war eine Single, den kannte man auch vorher.
Den hat er aber nicht richtig als Single rausgebracht. Den hat er nur einmal bei Klaas in der Show performt. Also bei Late Night Berlin hat er ihn live performt und das war die Single quasi.
Ach, lustig.
Der ganze Song war, soweit ich weiß, nicht rausgekommen.
Okay. Suena und Lucry produced und mixed.
Oder zumindest, das ist kein Video dazu entschieden, sondern nur diese Live-Version. In diesem Live-Video steht er auch mit einem Pray for Hanau T-Shirt dann da. Was ja auch nochmal so ein Statement
absetzt. Ja, super krass, habe ich auf Hanau, wo du das gerade sagst, habe ich gestern auf WDR 5 eine Dokumentation beim Autofahren gehört.
Ist jetzt ein halbes Jahr her.
Dass die Eltern sich da so voll hart über die über das polizeiliche Vorgehen beschweren. Dass die Polizei da wohl riesen Fehler gemacht hat und sowas. Also völligen Quatsch gemacht hat mit den Angehörigen.
Naja, krass, ein Haftbefehl hat ihn auch in einem Video, hat er die Namen der Opfer hat er auch veröffentlicht. Das fand ich auch eine ziemlich coole Geste. Ja, wurde wenig über die Opfer, viel über den Täter gesprochen, der psychisch verwirrt war.
Ja, und, vor allem kleiner Nazi, ich glaube, das war das größte Problem
an der Sache. Ne? Psychisch verwirrt und gleichzeitig
hart. Ja, ich meine, das ist ja irgendwie das Gleiche auch. Aber
ja, definitiv. Ja. Aber da wird jetzt halt wieder von bedauerlichem Einzelfall und psychisch verwirrter Täter gesprochen, dass das aber trotzdem ein Riesenproblem des Rechtsdrucks ist. Und
ja, wenn heute dieser eine Typ, der die Motorradfahrer... Hast du mitbekommen?
Was?
Mit dem Motorradfahrer in Berlin?
Ich habe nur mitbekommen, dass da was passiert
ist. Ja, da hat einer, genau, und da reden sie jetzt die ganze Zeit von islamisch motiviertem Terror. Und bei so Rechten ist dann immer irgendwie ziemlich schnell ruhig. Bei Motorradfahrern kann ich es ja fast noch nachvollziehen, aber da möchte ich jetzt keine weiteren Aussagen zu machen.
Ja, absolut.
Also Motorradfahrer umfahren, naja, das...
Nee, nee.
Wenn die so laut sind.
Könnte auch der Opa sein, der sich in seinem Mittagsschlaf gestört fühlt. Ja, aber...
Opa-Lade mit Trap-Einflüssen?
Ja, genau. Würde ich sagen, ist sehr ruhig geworden. In der Hook wird er ein bisschen schneller und hektischer vom Flow her. In den Parts ja sehr langsam, sehr bedächtig.
Durch Feuer und durch Eis, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob ich das cool finde. Aber
ist auch fast schon Kalenderspruch.
Ja, aber der eine hat doch alles und beklagt sich. Das finde ich dann wieder ganz cool.
Das ist super gut geschrieben, ja.
Hat auch, da bist du mir jetzt viel zu erzählen.
Der eine wollte nur ein bisschen und bekam nichts. Der andere hat doch alles, doch beklagt sich. Wir sind dieser Fehler in der Matrix.
Ja.
Ja, und das ist ja wieder dieses Thema, was er selber dann hat wieder. So, er kam von diesem, der eine wollte ein bisschen und bekam nichts, so von diesem Level Straße allein in seine Mutter und so weiter, kommt er her, kommt aber ja eigentlich dann auch in diese nächste Welt rein, heißt, wo er eigentlich was hat, aber er beklagt sich ja auch auf dem Album wieder. Natürlich hat das was mit dem ersten zu tun, aber er auch wieder selbst reflektiert. Boah, und
das ist deep.
Ja, der Typ denkt auf jeden Fall über vieles nach, deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass er seinen Weg finden wird in der Musikindustrie und nicht
da. Ich glaube, er hat einen gefunden, ne?
Ja, aber gut, er ist so kurz, ja klar, aber er ist so kurz im Business, so wir haben schon andere scheitern sehen. Auch da werden wir drüber gesprochen haben im letzten Podcast, den wir noch aufnehmen werden. Du wirst angerufen?
Ja, ich werde angerufen. Die Frage ist, wo bleibst du wahrscheinlich? Ich antworte gerade, dass ich jetzt fertig bin fast mit den Aufzeichnungen.
Ja, also es ist viel Text wieder, wir könnten wieder über nein, brauche ich nicht. Wir können wieder über viele Themen reden. Die sind aber halt alle schon da gewesen. Also wir haben halt wirklich über alles geredet, was diesen Album hat, und damit kann ich auch direkt übergehen zum Fazit, während du hier noch am Tippen bist. Und zwar finde ich bei dem Album ist ein bisschen schade, weil es musikalisch wahnsinnig abwechslungsreich ist, aber thematisch zwar sehr stark an vielen Stellen und sehr selbstreflektiert und eigentlich auch so meinem Bild entsprechend, schon so auf Haiti-Level quasi, auch von der Sozialkritik her mit drin und so und von der Selbstkritik. Aber was er halt vermissen lässt, was Haiti zum Beispiel hatte, war ein ordentliches Storytelling und eine ordentliche Aufteilung dieser Themen und einen ordentlichen roten Faden durchs Album zu spinnen. Und hier ist halt seine Stimme, sein Gesang, der Sound definitiv ein roter Faden, der durchs Album geht. Und du wolltest nochmal drüber reden, dass die Drums so verschiedene Epochen durchleben in diesem Album. Am Styles, Anfang hier. Und das kannst du aber gleich machen, denn ich wollte noch einen Satz sagen quasi, dann bin ich auch schon durch. Wenn er daran noch feilt, dann könnte das was ganz, ganz, ganz Großes werden. Also nicht nur von den Verkaufszahlen her, weil da ist er ja schon was ganz, ganz, ganz Großes, sondern halt auch künstlerisch. Also ich sehe hier auch definitiv den Diamanten, der aber noch mehr Schliff benötigt, einfach um noch klarer zu werden in seinen Bildern und noch versierter auf seine Story, die er erzählen möchte. Und ich glaube, wenn er das halt wirklich hinbekommt, dann stehen wir hier vor allem, vor dem man auch in 30 Jahren vielleicht auch mal textlich in der Schule niederknien könnte.
Also ich sehe so weit Potenzial. Möchte ich jetzt noch nicht gehen. Ich sehe da auch viel Potenzial. Vor allem sehe ich da jetzt schon einen gigantischen Erfolg. Produktionstechnisch hat er mit Lucry, Judy und Stickel teils schon sehr erprobte Produzenten. Bei Lucry bin ich mir nicht ganz sicher. Der hat aber auch schon vorher so ein, zwei kleine Hits und hat jetzt.
Ja, er hat so ein bisschen das Who is Who von dieser Art Mucke sich rangeholt und denen einfach gesagt: So, schick mir alles, was mit 80s zu tun hat und ich nehme das.
Ja, also vielleicht hat da auch Two Sides Management ganz gut mitgeholfen. Irgendwie Lucry ist da ganz gut gelandet. Ich finde die DJ Stickel Produktion sehr cool, sehr rund, warme Bässe. Judy, super cool, moderne Produktion. Die anderen, ja, waren so ein bisschen durchwachsener, fand ich jetzt nicht alles gut. Apache hält das Album super krass mit seiner Stimme zusammen. Ich finde es ganz cool sortiert. Man kann es so durchlaufen lassen irgendwie. Es wechselt dann so seine Styles. Ich weiß jetzt auch nicht, ob Apache jetzt so der Künstler ist, von dem ich ein Album durchhöre. Wann höre ich eigentlich ein Album durch, wenn es nicht für den Podcast ist, natürlich. Aber ich finde es extrem eingängig, was er macht. Boah, ist das eine Hitmaschine. So, also der macht auf jeden Fall immer, selbst die Bilder sind eingängig. Seine Sprache ist eingängig, seine Linien, Gesangslinien sind eingängig. Die Playbacks sind immer sehr, sehr leer, was ich immer total feier. Umso weniger drin ist, umso besser. wenn man trotzdem das Gefühl hat, es bleibt die ganze Zeit interessant. Ne? Nur leer ist natürlich nicht cool, aber es muss natürlich interessant sein, wenn es leer ist. Und das ist es hier bei jedem Track. Also ich habe bei keinem Track das Gefühl, dass ich sage, boah, da müsste jetzt noch mehr reingeballert werden. Wir haben schon über ein Album gesprochen. Wir werden ja gleich über ein Album gesprochen haben, genau. Wo deutlich mehr Kirmes die ganze Zeit los ist.
Was sich aber auch mit sehr, sehr ähnlichen Themen beschäftigt.
Was krass war, nach dem Apache 207 Album zum Orsons Tour Album zu springen, das war erstmal schon
Unterschied.
Ja, so.
Wir sind plötzlich nicht mehr ganz sauber, wir sind plötzlich nicht mehr so strukturiert und wir sind vor allen Dingen auch nicht mehr so poppig, sondern teilweise eher verkopft, weil Tour viel produziert hat.
Ja, wir klären
wobei in der da nächsten, auch die Jugglers ja mit
wir
drauf
haben
waren.
In der letzten Folge geklärt.
Wir werden in der nächsten Folge geklärt haben.
Ja, aber die Folge, die als letztes, also die davor
die als letztes
rauskam,
erschienen ist, die wir aber noch nicht aufgenommen haben, deswegen Pluto 2. Dinge, die in der Zukunft, in der Vergangenheit liegen.
Ja, da werden wir erörtern, wer das Thema Tour besser besprochen hat, nämlich
unterwegs
Tour
Apache
und seine Crew oder Apache 207.
Tour ist auf Tour mit seinem Album Tour.
Ja, sollten wir dem vielleicht mal irgendwie drunter schreiben
die
bei
Tour,
Insta
Tour,
oder sowas.
Tour.
Die Tour. Vielleicht hat er den Gag noch nicht bekommen.
Vielleicht hat ihn auch noch nicht gemacht. Wir
vielleicht hat ihm
nicht.
Noch keiner den Gag gesagt. Das würde sich nämlich echt mega anbieten, einen Gag mit seinem Namen und Tour zu machen.
Ja.
Also ich kann nur sagen, du hast gerade hinknien gesagt. Ich kann nur sagen, Apache 207 hat auf jeden Fall eine Berechtigung.
Ich habe nicht gesagt, dass ich mich vor diesem Album
Schule.
Hinknien würde. Ich habe gesagt,
man könnte
dass ich
dann eventuell
mir vorstellen kann, dass wenn er das noch weiter verfeinert, noch besser wird, damit seine Themen abzuarbeiten, dass er dann tatsächlich einer werden kann, der halt irgendwann in den Schulbüchern steht.
Ja.
Das meine ich damit.
Also ich
vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich nichts erwartet habe und sehr viel geboten bekommen habe dafür.
Also ich finde es auch, ich bin wirklich erstaunt, super Produktion. Ich kann nur mal sagen, checkt nochmal Lukas Teschner ab und überzeugt euch von dem Satz hinten im Backstage, alles Gangster. Vielleicht ist er auch ein Gangster, das möchte ich business-wise nicht ausschließen. Also da sind ja manchmal noch größere Gangster unterwegs als auf der Straße.
Ich kenne nur den härtesten Schläger, den du mir je gezeigt hast, ist ja auch der Typ, von dem ich niemals erwarten würde, dass der ein harter Schläger ist.
Ja, aber der ist ja kein Schläger in dem Sinne, sondern der
Kampfsportler,
ist ja
ich weiß, nur, aber trotzdem, also das meinte ich einfach nur
ja,
vom Bild her und was dann dahinter steckt.
Ja, Lukas, ich will ihn jetzt nicht zu oft nennen, aber sieht nach einem netten Typen aus.
Du bist
aus.
Fan.
Ich bin ein bisschen, also check mal ab und dann sag mir, wie Gangster ist Deutschrap Backstage.
Okay, ich bin sehr gespannt.
Apache 207.
Ich finde auch, ich hätte das gern, wenn ihr das durchgehört habt bis hier, schreibt in die Kommentare, wie Gangster ist Deutschrap wirklich.
Ja. Wie Gangster ist Deutschrap wirklich?
Ja, und genau.
Also ich muss sagen, ich finde es leider gut. Bläulich werde ich wettig
Bläulich ist bei mir in
lassen.
Der Hot Rotation drin
ja,
schon. Ja,
muss ich auch sagen. Ich wollte eigentlich Judy Hayden, ich wollte Apache 207, aber nein, es ist ein geiler Song. So.
Ja.
Da haben die richtig eine gute Nummer gemacht.
Also
boah,
kann ich
Fan
persönlich
von.
Mehr mit anfangen als mit Rin auf jeden Fall.
Ich will jetzt nichts gegen Rin sagen.
Auf Dauer. Also
ich
das Album habe ich mir deutlich besser anhören können als das Rin-Album. Das wollte ich damit sagen. Er hat mehr Abwechslung drin, mehr verschiedenen Sound und so weiter. Und natürlich ist es, wenn man auf den Text hört, sehr eingängig. Das Schöne ist halt nur, man kann den Text halt auch komplett ausblenden.
Die Stimme der Straße klang noch nie so schön. Also.
Ja, der Typ, es ist allgemein auch schwer zu verstehen teilweise, weil er halt wirklich den Singsang vor den Text stellt. Aber das ist auch vielleicht eine Stärke einfach, dass man die Inhalte halt auch ausblenden kann. Sonst kann man es im Club ja nicht hören.
Ich bin ein bisschen Fan, auch wenn sich irgendwie die Sachen wiederholen und es immer wieder gleich klingt, aber es ist einfach geil. Apache 207 ist mega erfolgreich, klaut auch wie ein Rabe links und rechts und ist trotzdem super eigen. Und das ist sehr, sehr beeindruckend.
Ist auf jeden Fall zu Recht die Treppen im Treppenhaus hochgegangen. Ist auf jeden Fall
mit
auch
der
das,
Rakete an der
passt
Seite.
Passt ja auch, ist das Thema des Albums. Im Lift, der Treppenlift.
Nice, habe ich nicht gekriegt, aber jetzt habe ich es natürlich verstanden. Ja, in dem Sinne, sage ich mal, der Podcast-Marathon geht weiter. Für euch ist er heute erstmal vorbei.
Ja, für euch ist er jetzt sowieso erstmal vorbei. Wir müssen die nächste Folge ja noch aufnehmen.
Das haben
weil die letzte Folge werden wir aufgenommen haben.
Wie Gangster ist Deutschrap wirklich?
Ja, ich hätte gern mal einen Rap-Song, der nur im Futo 2 geschrieben ist. Da bin ich sehr gespannt drauf, ob das jemand hinkriegt. Naja, wir gehen uns jetzt ein bisschen abkühlen, würde ich sagen. Ja. Trinken eine kalte Cola und dann nehmen wir die nächste Folge auf. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Checkt unseren Podcast auch gerne bei Spotify, iTunes und wo auch immer es Podcast ist ab. Gebt uns gute Bewertungen, gebt mir gute Kommentare. Bruder, check uns auf interpol.com. Und genau, dann würde ich sagen.
Gar nicht, da sind wir nicht. Aber auf Spotify. Macht es gut. Tschö.
Ciao.